Pozitivna odluka. Herzlich willkommen zu Channelcast mit der Ausgabe 57.
Guten Tag.
Genau. Hallo Andreas.
Hallo Christian. Du bist leise.
Ich bin leise.
Stell dich fest. Ich finde mich aber auch leise.
Ja, gut,
ich kann nicht. Aber die Musik war gerade so laut, die bläst einem wirklich die Ohren weg.
Du, selbst nach 5 Jahren haben wir Setup immer noch nicht im Griff.
Es ist unglaublich.
Aber es wird alles besser. Also Weiterentwicklung schreitet stark voran. Ich war ja dieses Jahr auch wieder auf dem Podcaster-Treffen. Das
richtig,
hatte diesmal nicht in Berlin stattgefunden, sondern in München, in den in den Räumen des Bayerischen Rundfunk. Und war sehr interessant. Unglaublich, wie die Teilnehmerzahl da mittlerweile auch zulegt.
Ich glaube, es waren da,
ich würde schon sagen, so irgendwas zwischen 150 und 200 Leute, die da waren.
Ja, das ist sehr ordentlich.
Und wir haben gestartet mal mit diesem jährlichen Treffen. Ich weiß noch, ich war vor x Jahren da beim ersten, das war vor 3 oder 4 Jahren, hätte ich jetzt gesagt. Da war das noch ein kleiner Raum, da waren wir vielleicht 15, 20 Leute. Wahnsinn. Und haben uns da mal so ein bisschen über das Thema Podcast und Podcast machen und Formate und so weiter unterhalten. Mittlerweile ist das schon richtig, richtig groß geworden. Also muss man schon sagen. War eine tolle Veranstaltung. War echt ganz gut. Und wird jetzt wahrscheinlich einmal in Berlin und einmal in München, also im Wechsel. Das findet ja zweimal im Jahr statt. Sein. So, jetzt hörst du mich aber?
Ja, ich höre dich ganz gut. Ich höre mich auch gut. Du hast irgendwas gezaubert.
Nein, du kannst doch hier, kannst du dich doch selber laut und leiser machen. Das weißt du, also das müsst ihr ja mittlerweile wissen, oder?
Ja, aber es war plötzlich so, bam.
Ja, genau. So, wir starten mit ein bisschen Feedback. Uns hat ein Hörer angeschrieben oder in den Kommentaren geschrieben, er vermisst, dass wir die ganzen Themen, die wir besprechen, nicht mehr in Flipboard auch hinterlegen. Das habe ich tatsächlich früher gemacht. Ich habe es sein lassen, weil es a relativ viel Aufwand immer gewesen ist, weil man es alles händisch rüber posten musste. Und ich hatte so den Eindruck, dass es auch nicht genutzt wird. Also ich habe ehrlich gesagt auch relativ wenig Einblick dahingehend, ob unsere Hörer diese sogenannten Shownotes, das heißt weiterführenden Links zu bestimmten Themen, tatsächlich und überhaupt nutzen. Könnt ihr uns gerne mal Feedback geben, ob wir das machen sollen, also ob wir uns da die Mühe machen sollen, das alles noch zu verlinken, oder ob man es letztlich sein lassen kann. Also Flipboard werden wir aller Voraussicht nach nicht weiterführen, außer ich finde da irgendwie einen eleganten Workaround, dass man das irgendwie automatisieren kann und dann eingetragen wird, dann lasse ich das vielleicht nochmal aufleben. Aber ist jetzt zumindest nicht geplant. Dann haben wir noch Feedback bekommen von jemanden aus der Branche, der aber mittlerweile in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.
Ja, tatsächlich. Und zwar von Didi Vesuva. Das hat uns doch sehr gefreut. Didi Vesuva schrieb: Muss euch doch mal aus dem Rentner-Off einfach sagen, dass dieser Service klasse ist. Ich höre da immer wieder gerne mal rein, eine Session zuhören bei euch und man weiß, was läuft. Die kurzweilige und lockere Art und Weise ist klasse. Hört bitte nicht auf damit. Herzliche Grüße, Didi. Didi, super, danke schön für den tollen Input.
Genau, vielen Dank.
Das freut uns natürlich sehr und auf gar keinen Fall werden wir damit aufhören.
Schauen wir mal. Nein, das ist zumindest nicht geplant.
Mach keine dummen Witze. Nein. Auf gar keinen Fall werden wir damit aufhören.
Genau, richtig. Ja, das war das Hörerfeedback, was wir bekommen haben. Und heute haben wir nur anderthalb Stunden oder gut anderthalb Stunden Zeit, weil du musst dann zum Termin.
Genau, ich muss.
Unsere Herausforderung, gemeinsam immer irgendwie Zeit zu finden, um zu podcasten, ist nach wie vor immer die größte Herausforderung.
Ja, das ist allerdings richtig.
Das stimmt schon, ne?
Yes.
Aber wir versuchen es wenigstens einmal im Monat hinzukriegen.
Wir werden es einmal im Monat hinkriegen. Wir sind ein bisschen nachlässig gewesen. Das geht so nicht weiter.
Lass uns mal anfangen.
Ich prangere das an.
Genau.
Ja, wirklich.
Lass uns mal anfangen mit Action IT.
Action IT ist insolvent.
Die sind insolvent, genau.
Und zwar
angeblich 2006, vielleicht ein bisschen Hintergrund für alle, die nicht kennen, das sind 2006 in Ostwestfalen, ich glaube in Lübeck gegründete.
In der Nähe von, genau, sitzt in der Nähe von Paderborn.
Nähe von Paderborn. Gegründet von Gernot Sonneck und dem Marc Scherer.
Genau. Spezialisiert auf Komponenten. Mhm. Sehr schnell gewachsen. Muttergesellschaft ist aus dem Nahen Osten, ich glaube aus Dubai, ein Investor.
Aus Dubai, ja, genau. Mhm.
Und
das ist diese Global Distribution Group.
Global Distribution Group.
Da habe ich mal einen der Manager kennengelernt.
Du hast so ein gutes Gedächtnis, Christian, Wahnsinn.
Den habe ich mal kennengelernt auf der CeBIT. Mhm. Beim Gespräch. Das war alles irgendwie
interessant.
Ziemlich strange. Der war so irgendwie so jenseits vom Hier und Jetzt, der schwebte irgendwie so. Das war irgendwie ganz komisch. Aber gut.
Die Komponentendistribution ist ein wirklich spannendes Geschäft. Die Komponentendistribution hat in der letzten Zeit wirklich wieder ziemlichen Aufwind bekommen, weil die Hersteller doch größere Mengen überproduziert haben und die Subdistributionskanäle sich dann wieder gefüllt haben und an Bedeutung gewonnen haben. Also Subdistribution hat da wirklich deutlich zugenommen. Mhm. Aufgrund von Problemen beim Investor musste die Action IT Insolvenz anmelden. Das ist vor ein paar Wochen gewesen.
Ja, Anfang November. Mhm.
Die Action IT selber, deswegen sprechen wir auch drüber, hat allerdings den Investoren und dem Insolvenzverwalter zufolge niemals rote Zahlen geschrieben. Der Markus Reuter hat kürzlich mit dem gesprochen, mit dem Insolvenzverwalter gesprochen. Das Insolvenzverfahren ist jetzt auf ein Merger and Acquisition Verfahren umgestellt worden. Das heißt, man versucht dann einen Investor zu finden, statt dem Investor, der sich das anscheinend nicht mehr leisten kann.
Genau.
Man blickt ein bisschen schlecht durch, finde ich.
Ja, blickt man ein bisschen schlecht durch und dann ist auch relativ stark der Maulkorb verhängt worden, um es mal so zu sagen.
Ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann.
Darf man das auch schon nicht sagen? Nee,
das ist alles
alles hochgefährlich.
Es ist alles.
Kommen wir jetzt ins Gefängnis?
Jetzt noch nicht. Es ist aber alles. Es ist alles.
Also man darf keine Interne erzählen.
Nein, und keine Namen nennen.
Und keine Namen nennen. Darf man alles
keine
nicht.
Namen nennen. Das sonst war aber, es war aber alles schon in der Presse.
Sonst kommt ein böser Anwalt.
Man kann das ohne Namensnennung natürlich alles nachlesen. Ja. Aber wir sagen das jetzt nicht.
Also lohnt sich da mal ein bisschen zu recherchieren.
Es lohnt sich natürlich ein bisschen nachzulesen. Tatsächlich ist nicht wirklich hundertprozentig klar, warum es zu dieser Insolvenz gekommen ist. Offiziell waren Probleme beim Investor und wenn jetzt ein neuer Investor gesucht wird, spricht das ja dafür. Das heißt, man löst sich mit der Insolvenz von einem Investor und kommt dann hoffentlich bei einem anderen unter.
Genau. Ja, die Geschäfte führt da ja auch noch der Jochen Bless.
Ne? Genau, Jochen Bless ist von der Also.
Von der Also rüber.
Vor 4 Jahren inzwischen, stimmt das? Vor 3 oder 4 Jahren. Von der Also bei Action IT angefangen.
Genau, und dann hat die Action IT auch noch ein Schwesterunternehmen, die sind vielleicht nicht so bekannt, das ist die IONIQ. Die ist damals entstanden durch die Übernahme von dem Freiburger Mitbewerber Chips and More
übernommen.
Ja, richtig.
Ja, 2015 lag da. Die Action IT, die haben so alle Leute eingesammelt, die im Laufe der Zeit mit Komponenten Distribution was zu tun hatten. Das ist ganz interessant. Mhm. Also die haben wirklich viele sehr erfahrene Leute da, mhm, die sich in dem Geschäft wirklich sehr, sehr gut auskennen.
Wie viele Mitarbeiter haben die denn?
Weiß man nicht. Oh, das weiß ich nicht.
Weiß auch nicht. Naja, also sie machen jedenfalls einen Umsatz von 220 Millionen. Das heißt, es dürften schon ein paar Mitarbeiter sein, die dort beschäftigt sind.
Und es ist ihnen doch zu wünschen, dass sie da wieder auf die Beine kommen.
Genau. Apropos Einstiege, es gibt noch etwas von einem Unternehmen zu berichten, die auch einen Investor jetzt gewonnen haben, einen neuen, und zwar ist das Lancom,
ja.
Da ist ein Unternehmen eingestiegen, mit dem ich wirklich nicht gerechnet habe. Das man
Rode
bei uns
und
auch
Schwarz.
Rode und Schwarz, hier aus München.
Ja.
Kennt man ja eigentlich Rode und Schwarz auch sehr stark aus dem Bereich Militär, also machen ja auch viel militärische Anwendungen und Gerätschaften.
Große Infrastrukturen.
Genau.
Mir hat jemand gesagt, wenn ein Staat ein Mobilfunknetz kaufen will, dann geht er zu Rode und Schwarz.
Aha, okay. Ja, die kommen so eigentlich aus dem Rundfunk- und Messtechnik. Bereich Rode und Schwarz, da sind sie zumindest mal groß geworden und ist jetzt neue Gesellschafter bei der Lancom und haben dort Anteile übernommen, und zwar deswegen, weil anderer Investor rausgegangen ist, und zwar die S-UBG AG aus Aachen und ein privater Investor, die haben ihre Anteile zurückgegeben und die hat jetzt Rode und Schwarz
übernommen. Ach, das wird der Uli Prinz sein. Der war ja mal Geschäftsführer, der war als Anteilseigner, soweit ich weiß, noch länger bei der Lancom engagiert.
Ach so, du meinst diesen privaten Investor jetzt?
Ja.
Okay, die SUBG AG aus Aachen, die kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ja, mal nachschauen können, was das eigentlich ist. Ja, also es wird nach wie vor die drei weiteren Gesellschaften geben. Einmal den Gründer, den Ralf Könzen natürlich. Dann mittlerweile Geschäftsführer oder Mitgeschäftsführer ist ja auch der Stefan Herrlich schon seit längerer Zeit. Und dann gibt es noch den Karl Thomas Epping. Und die leiten die Geschäfte hier auch weiter.
Genau. Interessant ist ja Rode und Schwarz, weil Rode und Schwarz damit das Engagement im Bereich von Security-Lösungen eigentlich deutlich verstärkt. Lancom macht ja sehr viel
WLAN.
Ja, die machen Security, doch, wie heißt das, VPN-Tunnel. Ja. Also die machen sehr viel VPN. Mhm. Rode und Schwarz hatte kürzlich erst den deutschen Security-Hersteller, Christian, mein Gedächtnis wird immer löchriger, den deutschen Security-Hersteller übernommen.
Da muss ich jetzt dicke Backen machen. Weiß ich nicht.
Ein Firewall-Hersteller.
Ultimarco oder sowas?
Nein. Warte, ich schaue da schnell nach.
Rode und Schwarz.
Das heißt, die Rode und Schwarz bauen ihr Security-Portfolio doch recht systematisch aus. Gate Protect ist schon einen Tag länger her. War letztes Jahr zur CeBIT.
Die haben noch mehr und übernommen hier. Schau mal, für der Münchner Elektronikkonzern, das war ja hier 2015, der Münchner Elektronikkonzern Rode und Schwarz kauft für geschätzt 100 Millionen Euro die Sirix AG. Der Karlsruher Startup gilt als einer der weltweit führenden Anbieter für Enterprise Security, für Wirtschaftsunternehmen und Behörden. Aha. Oh ja,
die sind da recht systematisch unterwegs.
Okay.
So, die sind auch, also bei GateProtect war es so, dass die Rode und Schwarz einer der großen OEM-Kunden waren. Mhm. Und sowas Ähnliches könnte ich mir bei Lancom ehrlich gesagt auch vorstellen.
Ja. Gerade von Distributor, der Global Distribution Group aus Dubai gesprochen hatten, die sich ja an Action IT, ja, ich springe, weil ich die Meldung gerade sehe.
Ist okay.
Und zwar startet nochmal, und wir über Security gesprochen haben, es gibt noch einen neuen Security-Distributor, der jetzt hier in der Dachregion durchstartet. Mhm. Und der ist auch aus Dubai. Das Unternehmen heißt Starlink. Habe ich vorher auch noch nie gehört. Und die sind sehr stark im Mittleren Osten aktiv und haben jetzt eine Niederlassung in London gegründet. Und von dort aus wollen sie jetzt Anfang 2017 dann auch Deutschland, Österreich und die Schweiz bedienen. Und es ist auch geplant, dann natürlich Geschäftsstellen hier aufzumachen. Und es gibt schon länger, zumindest in London sind sie schon länger unterwegs und sind, glaube ich, auch an der Börse, an der Dubaier Börse, sagt man da richtig, Dubaier Börse, genau. Da wollen sie hin, 2019, da ist ein Börsengang geplant. Mhm. So. Eigentlich auch eher ungewöhnlich, das ist so ein aus dem Mittleren Osten.
Naja,
die haben alles viel Geld irgendwie.
Die haben Geld, die haben Geschäft und
viel Geld.
Und der Markt in Europa ist halt nach wie vor interessant.
Der ist schon lukrativ, ja, ja, klar.
Und jetzt, wo es hier mit der Digitalisierung volle Pulle losgeht und weil, wo die Security-Anforderungen an Unternehmen deutlich verschärft werden, da gibt's ja diese europäischen Regulierungen. Also das ist schon ein definitiv interessanter Markt.
Ja.
Interessante Beobachtung an dieser Stelle. Es gibt wieder mehr Distributoren. Es gibt wieder, also denke ich mal, es war doch eine Zeit lang so, dass sich die Distribution sehr stark konsolidiert hat.
Ja, extrem stark. Man hat man ja wirklich vom Distributorensterben gesprochen, ne?
Und
hat
ja, schon Sterben und Fusion.
Fusion
und
da, also da ist gesagt, da werden nur ein paar wenige übrig bleiben.
Richtig. Ja. Und es ist ja so, die Großen sind sehr viel größer geworden.
Mhm.
Dann gibt es dazwischen, also in diesem mittleren Segment, gibt es eine API und eine Siebert und Kau.
Ja.
Und dann gibt es lange nichts. Es gibt eine Wortmann, die aber hybrid ist, also die
Hersteller
tendenziell als auch stärker Hersteller ist, ja, sind als Distributor.
Mhm.
Aber dann ist ja, und dann drunter hat sich's ja auch stark ausgedünnt. Und mir kommt es so vor, als würde es wieder mehr Distributoren geben. Oder mehr Unternehmen, die sich Distributoren nennen und die so distributionsartige Geschäfte machen.
Mhm.
Es gibt inzwischen relativ viele Systemhäuser, die in die Distribution eingestiegen sind. Aber mir begegnen wirklich immer wieder welche. Gerade ist mir wieder einer begegnet, wo ich gedacht habe, das ist doch ein ganz normales Systemhaus und der nennt sich tatsächlich Distribution. Der hat auch so einen E-Shop, macht relativ viel HP. Da kannst du auch HP-Projekte anmelden, gleich auf der Homepage.
Mhm.
Und das fand ich schon interessant. Und
es sind halt sehr viele kleine und Spezialdistributoren.
Ja, und da gibt es zum Beispiel einen Distributor in der Nische, Vanquish.
Mhm.
Die gibt es jetzt auch schon ein bisschen länger, aber ich hatte von denen im Leben noch nichts gehört, bis ich neulich mal drauf gestoßen bin.
Ja.
Die sind so spezialisiert für so Cloud-Thematiken. War ich echt ganz von den Socken. Und dann habe ich noch eine These, warum es in diesem Bereich Systemhäuser mit nebenbei Distributionsaktivitäten zulegt. Und zwar habe ich den Verdacht, es liegt dran, weil die Hersteller, gerade die großen Hersteller, die Umsatzziele für ihre Partner immer weiter hochschrauben und auch die Zertifizierungsanforderungen. Und die so hochschrauben, dass nur noch relativ große Häuser die erfüllen können. Und wenn dann jemand an dieser Schwelle steht und überlegt, okay, was mache ich jetzt? Kann ich mir das noch leisten? Soll ich mir das noch leisten? Wie geht das? Weil darauf verzichten will ich vielleicht nicht, weil sehr viel Backend-Geld an der ganzen Geschichte
hängt. Also die Frage, wie komme ich noch ein Stück mehr auf Stückzahl sozusagen?
Genau, wie komme ich mehr auf, also wie kann ich mit dem Hersteller mitgehen? Will ich mit dem Hersteller mitgehen? Wie kann ich das?
Ja.
Fangen doch relativ viele mit Subdistributionsaktivitäten an. Ist mir in letzter Zeit häufiger begegnet, finde ich echt eine ganz spannende Entwicklung.
Frage ist allerdings, ob das
nicht im Sinne der Hersteller sein dürfte.
Ich wollte gerade sagen, Frage ist natürlich A, ob das im Sinne der Hersteller ist und ob es dem Markt überhaupt gut tut. Ja, also Überdistribution, ich meine, es ist einfach Ware, die dann irgendwo rumsteht und die halt irgendwohin abfließen muss und letztlich endet es dann immer in irgendwelchen Preisschlachten.
Richtig.
Und diese Themen hat man jetzt nur wirklich lange Zeit mehr als genug und man hatte so einen Eindruck, dass man das wieder ein bisschen in den Griff gekriegt hat. Aber dieser Druck der Hersteller, wachsen zu müssen, auf Teufel komm raus und dann auch die Partner dahingehen, ich sag mal, ein Stück weit unter Druck zu setzen, ihren Durchsatz zu erhöhen, aber es gibt halt nun mal nicht mehr Kunden. Ne?
Und, Jetzt stellt man halt
das Zeug irgendwo hin.
Man kann seinen Partnern nicht vorschreiben, Ware auf Lager zu nehmen.
Ja.
Das kann man vielleicht mit den ganz Großen eine Zeit lang machen. Dann muss man ihnen aber wieder helfen, das Problem zu lösen, das heißt abwerten.
Mhm.
Dann ist das aber für den Markt nicht gut. Jetzt könnte man ja hergehen und sagen, hey, für die Endkunden ist das ja super. Denn als Endkunde wird ja alles günstiger und als Endkunde hast du damit ja wirklich ganz andere Möglichkeiten. Tatsächlich ist es aber für Endkunden vielleicht kurzfristig günstig, langfristig aber auch fatal, weil die Häuser, mit denen man zusammenarbeitet, ja sich das Know-how, was sie eigentlich bräuchten, tendenziell über die Zeit nicht leisten können und damit auch die Beratungslevel in die Knie gehen. Die Beratungs- und die Service-Level in die Knie gehen. Das ist schon ganz interessant. Auf der anderen Seite des Spektrums stellst du ja fest, also auf der einen Seite des Spektrums stellst du fest, Systemhäuser, die fokussiert auf Infrastruktur gehen, fangen dann an mit Subdistribution, oder nicht nur Infrastruktur, im kleinen Bereich gibt es das auch ganz stark, fangen an mit Subdistribution und forcieren damit das Produktgeschäft. Und auf der anderen Seite des Spektrums gibt es Häuser, die sagen, dieses ganze Hardware-Geschäft wollen wir eigentlich gar nicht haben, weg damit, wir brauchen Lieferanten, die uns das womöglich abnehmen, wir konzentrieren uns dann auf Dienstleistung. So erklärt sich wahrscheinlich auch die erhöhte Bereitschaft von Systemhäusern miteinander zu kooperieren. Man muss die Mengen wegkriegen und man muss sich womöglich Zertifikate teilen.
Ja, das
für die Hersteller ist das sehr problematisch.
Weil also wenn du dir jetzt mal auch so kleine Systemhausverbünde anschaust wie Kompassgruppe oder ähnliches, die ja nicht aus allzu vielen Häusern bestehen, ja, aber da geht es genau darum, Kompetenzen zu teilen. Weil man eben sagt, als kleineres Systemhaus kann ich es mir nicht leisten, so viel Zertifizierungen vorzuhalten, so viele Leute auszubilden, dafür mache ich dann doch zu wenig Geschäft oder habe zu wenig Kunden dafür und dann versucht man natürlich, sich dann ein Stück weit zusammenzutun. Da geht es gar nicht mal zwingend nur darum, günstiger einkaufen zu können irgendwo, sondern einfach um gemeinsam Kompetenz aufzubauen. Ne?
Das heißt aber, dass die Hersteller aufgrund des Umsatzdrucks, den sie haben und dem sie nachgeben, komplett die Kontrolle über den Markt aufgeben. Das heißt, dem Hersteller ist es, entschuldigt meine harte Ausdrucksweise, scheißegal, wer die Ware verkauft, Hauptsache sie ist verkauft.
Ja.
Und was dann drunter vor sich geht, das interessiert uns gar nicht mehr. Und da verlierst du ja den Grip auf den Markt eigentlich komplett. Du verlierst schon den Grip auf den Markt bei Häusern, die immer mehr auf Dienstleistung gehen, immer weiter weg vom Produkt. Und dann verlierst du den Grip auf den Markt nochmal durch die Subdistributionsstrukturen, die sich bilden. Und die eigentlich auch irgendwie nicht unerwünscht sind.
Ja.
Oder wie neulich jemand zu mir gesagt hat, Umsatz entschuldigt alles.
Ja.
Umsatz entschuldigt alles.
Ja, das ist natürlich nicht im Sinne einer tatsächlich gelebten Partnerschaft.
Nein, absolut nicht. Und es ist ja eine Frage, ob Systemhäuser ihre eigenen Lösungen, die sie haben, ihre eigenentwickelten oder ihre eigenen Services über Kollegen weiterverkaufen oder ob sie das mit Ware von irgendwelchen Herstellern tun, auf Konditionen, die dafür nicht vorgesehen sind. Ich halte Subdistribution schon für ein Problem und ich denke, es ist von Herstellern sehr, sehr kurz gedacht, auf den Umsatz zu schauen.
Ja, aber Andreas, der Umsatz entschuldigt es.
Naja, eben, der Umsatz entschuldigt alles.
Die sind halt natürlich auch unter Druck. Da müssen halt gewisse Leute auch einfach ihre Ziele erfüllen, damit sie nächstes Jahr noch einen Job haben.
Ja, das ist völlig richtig.
Und dann wird das Zeug halt in den Markt reingedrückt.
Die interessante Frage ist,
nach Medizinflut,
welche Entwicklungen das langfristig über die nächsten 5 bis 10 Jahre auslöst. Weil dann wirst du...
Irgendwie geht's ja immer gut, hat man den Eindruck. Ne?
Na gut, geht's nicht.
Na gut, geht's natürlich nicht.
Ich
meine, wenn du jetzt Hersteller anschaust wie Lenovo...
Lenovo geht's nicht gut. Lenovo
geht's nicht
hat ein schwaches Quartal reported, vor allem in Europa und haben in Europa Verlust geschrieben und zwar gar nicht wenig. Ich glaube 69 Millionen Verlust, das ist der Nettoverlust, das ist schon eine Menge.
Ja, ja.
Das ist eine Menge Holz und der PC-Markt ist nach wie vor unter Druck und die Mengen, die umherschwappen, sind nach wie vor gigantisch groß.
Wie geht's denn Acer in dem Zusammenhang? Weil die sind ja auch
sehr zurückhaltend. Die machen die meisten Preiskriege ja nicht mit. Bei Acer geht's
immer. Aber sind drum, doch schon aber auch relativ aggressiv vielleicht nicht, aber.
Nein, preisaggressiv sind sie nicht.
Gute Preise ist aber schon etwas, was für sie auch wichtig ist.
Also sagen wir mal so, Acer galt ja immer als Billighersteller. Und Acer hat sich dann sehr stark bemüht, von diesem Image wegzukommen. Und hat auch diese Preiskämpfe, die es gegeben hat über Jahre, nicht mitgemacht. Hm. Natürlich müssen die schauen, wo sie bleiben und wie sie auch abverkaufen. Bei Acer orientiert man sich tatsächlich eher so Richtung auf der einen Seite große Projekte, wo die sehr stark sind. Auf der anderen Seite Konsumermarkt hat man deutlichst abgeräumt und zugelegt. Das überlagert jetzt auch so wieder diese B2B-Aktivitäten. Auf der anderen Seite ist aber so, Acer hat das Partnerprogramm nach unten aufgemacht. Mhm. Jetzt ist so, die anderen Hersteller gehen ja her und machen eher Druck und sagen, liebe Partner, es gibt höhere Mindestumsätze, ihr müsst mehr abnehmen, ihr müsst Ware auf Lager legen. Acer ist gar nicht so. Acer hat für die Silberpartner die Mindestumsätze tatsächlich halbiert, sogar etwas mehr als halbiert, also deutlich runtergenommen. Und Acer hat inzwischen das Programm aufgemacht für, sie nennen es Registered Reseller. Da hast du überhaupt keine Umsatzanforderungen. Du registrierst dich, bist im Partnerprogramm dabei und kannst da auch Projekte anmelden. Und dann hat Acer noch was ganz Interessantes gemacht. Die nennen das Fastlane-Projekte. Ein Projekt fängt ja immer erst in verschiedenen Größenordnungen an. Das bei Acer ist das so, ab 19 oder 20 Geräten meldest du dann ein Projekt an und dann gibt's da Projektpreise, Projektunterstützung und so. Und Acer ist jetzt hergegangen und hat gesagt, erstens, wir machen mit Registered Reseller für sehr viel mehr Kleine auf. Die bekommen auch eine persönliche Betreuung. Das wird über die Distribution realisiert. Und die haben auch Zugriff auf dieses Fastlane-Projekte, und ein Fastlane-Projekt fängt ab Stückzahl 2 an. Mhm. Ab Stückzahl 2 kriegst du sofort genannt einen Projektpreis für die Ware. Das geht nochmal on top auf die Partnerkonditionen. Voraussetzung ist Nennung des Endkunden. Ja, klar, dass nicht jeder hergeht und dann irgendwie wild alles mögliche als Projekt anmeldet. Und die sagen halt, okay, wir gehen auf Klein und den Kleinen helfen wir, Klein- und Kleinstprojekte zu realisieren und das schnell zu tun. Denn jeder andere will die Kleinen nicht haben. Alle anderen legen die Umsatzgrößen höher, erhöhen die Anforderungen, machen Vorschriften, was Techniker und Sales-Leute betrifft. Bei Acer geht man den umgekehrten Weg und sagt, okay, wir gehen weiter nach unten, wir öffnen uns. Die Häuser brauchen Unterstützung im Projektgeschäft oder überhaupt im Hardwaregeschäft. Sonst lassen die das womöglich oder sonst wird das alles irgendwie komisch. Das heißt, wir holen da ab. Parallel hat Acer eins gemacht, das ist aber schon vor Jahren.
Aber ob sich das ehrlich gesagt trägt. Also so, der Trend war auch mal andersrum, ne? Also,
der Trend war, ja, natürlich. Der Trend war
wie,
vor,
wie du schon mal sagst,
vor Jahren
an, aber. Also irgendwie so ein bisschen auch eine Wellenbewegung, ne?
Ja,
die. Und ich sag mal, beim Verkauf von zwei Stück irgendwie technische Unterstützung und so weiter. Also ich meine, was ist denn da wirklich notwendig?
Die Geschichte funktioniert halt so. Dein Kunde fragt an und sagt, ich brauche mal 5 Notebooks. Und dann sagst du, okay, 5 Notebooks, mach mich schlau. Gehst los und versuchst einen Preis dafür zu kriegen. Der Preis, den du sofort kriegst, ist entweder unattraktiv. Ja klar, weil er irgendwo eine Standardkondition aus irgendeinem System ist. Oder es dauert ewig und 3 Tage, bis du irgendwas genannt kriegst, was attraktiv ist. Der Kunde kauft in der Zwischenzeit beim Amazon. Mhm. Eischeiße. Mhm. Und das ist wohl eine Situation, die sehr häufig vorkommt. Mhm. Und was man jetzt noch sagen muss, ist, was Acer noch gemacht hat, das ist allerdings schon vor 2 oder 3 Jahren gewesen. Sie haben ein Programm, das heißt Acer Point. Das geht auf Shops. Und die haben angefangen, dann Shops anzusprechen. Es gibt noch Shops, es gibt gar nicht so wenig. Und Acer hat da inzwischen eine Community von Shops, die sehr loyal mit Acer arbeiten, die zum Teil auch also sehr aufwendig Acer gebrandet sind. Und das ist ein Geschäft, was super läuft. Mhm. Und das kannst du natürlich im Bereich kleine Systemhäuser oder so Fachhändler ohne Ladengeschäft, kannst du das prima nachbauen. Das sind Leute, die in so einem Tagesgeschäft drin sind, die haben Kunden. Das Segment ist nicht sonderlich preisaggressiv oder preissensitiv, obwohl man das immer so glaubt, ist es aber gar nicht. Und da kannst du auf eine sehr schöne Runrate kommen, wenn du halt bereit bist, dieses etwas Kleinteilige vernünftig abzubilden in Prozessen.
Da wollte halt lange Zeit niemand dran, weil es zu aufwendig
und
war.
Genau, da will, managen, ja kein, ne? Da will ja keiner dran. Das will ja jeder an die Großen. Und die Kleinen stehen dann da und sagen, und ich? Und dann kriegst du als Acer Silberpartner, hast du bei Acer einen persönlichen Ansprechpartner. Das ist sensationell. Und die Silberpartner sind jetzt keine riesengroßen Häuser. Das sind Häuser, die andere nicht wollen. Und dann sagt Acer, wir wären da, wir sind bereit, Produktpalette ist schön und das kann sich alles sehen lassen. Also das ist eine wirklich schöne Geschichte. Und ich denke auch, dass sich das auszahlen wird. Acer war vor Jahr und Tag mit Notebooks der breitest aufgestellte Hersteller im Channel. Das ist jetzt schon richtig lang her. Man hat das dann lange vernachlässigt. Aber jetzt Schritt für Schritt kommt man da wieder hin.
Ja,
den ich finde das, ich auch, ich finde, ja. Ich finde, die machen das gut. Und die bereiten jetzt auf der anderen Seite sehr, sehr viele Geschichten vor, wo sie mit Cloud-Themen um die Ecke kommen, mit so Cloud-Lösungsthemen, wo man sagt, wir paketieren die für genau diese Zielgruppe, die sich sowas niemals leisten könnte und die sich niemals damit beschäftigen würde. Muss man schauen, wie das nächstes Jahr anläuft. Da kümmert sich der Stefan Tiefenthal drum. Ich finde das spannend, was geht. Absolut.
Und wie ist es im B2C-Geschäft? Also ist
im Consumer-Geschäft?
Ja.
Angeblich Acer nach HP in Deutschland Nummer 2. Also da müssen die richtig Gas, also massiv Gas gegeben haben.
Okay. Weil wir gerade bei der Entwicklung von Systemhäusern gewesen sind.
Da könnten wir uns mal die Zahlen anschauen. Der PC-Markt soll sich auch ein bisschen stabilisieren.
Ja, also da hat sich ein bisschen stabilisiert, das ist tatsächlich richtig. Also ich glaube, der hat sogar 2% zugelegt, erstmalig wieder seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren, ne, oder wie viele Quartalen.
Ja, das ist interessant.
Ist jetzt nicht viel, gibt es natürlich auch Gründe wieder dafür. Aber tatsächlich ja, aber ist trotzdem halt ein sehr niedriges Niveau nach wie vor.
Und ja, der PC-Markt war ja ist ja ein absolutes Desaster gewesen, die letzten Quartale.
Genau.
Die letzten vielen Quartale, die letzten 2 Jahre, die letzten 3 Jahre.
Ich wollte noch einen Blick drauf werfen, auf die Geschäfte der Systemhäuser. Es gab unlängst eine Studie, die jetzt hier veröffentlicht wurde, und zwar von der Unternehmensberatung von Stefan Auer, der mit 120 IT-Systemhäusern hier zusammenarbeitet und regelmäßig so einen Betriebsvergleich macht und sagt, ja, da profitieren wir eigentlich alle dafür, wenn wir mal unsere Bücher ein Stück weit aufmachen und eben mal reinschauen lassen, anonymisiert und das dann konsolidieren. Aber damit man sich selber dann mal ein Stück weit verorten kann, bin ich hier über dem Marktdurchschnitt oder unterhalb des Marktdurchschnittes. Das ist ja auch immer ganz wichtig für solche, fürs eigene Unternehmen mal halt zu wissen, wo stehe ich eigentlich, ne? Also wie sind so meine Kennzahlen, wie muss man das so einsortieren? Und ja, da kamen da schon ein paar ganz interessante Erkenntnisse raus. Beispielsweise auch, dass die insgesamt die Umsatzentwicklung der Systemhäuser nach wie vor von einem ordentlichen und stetigen Umsatzwachstum geprägt ist. Also selbst in den Krisenjahren 2009 bis 2011, also über die 2 Jahre hinweg, haben Systemhäuser im Umsatz doch deutlich zugelegt. Und das sind im Schnitt, würde ich sagen, schon so irgendwas zwischen 5% und 10%, die dort pro Jahr zugelegt werden.
Den meisten Systemhäusern geht es gut. Das ist ja die fatale Situation. Der Markt verändert sich sehr stark. Den Herstellern geht's nicht gut. Wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen. Den Herstellern geht's nicht wirklich gut. Aber den Systemhäusern geht's gut, weil die das Geschäft halt verschieben.
Ja, das ist auch eine Erkenntnis, die aus der Studie daraus hervorgeht. Also, dass gerade im Hardware-Bereich, das ist natürlich schon echt schwierig, ne?
Ja. Da an der Stelle könnte ich kurz mal hinweisen auf eine Studie, die es von der GfK gibt. Ich glaube, die sind auch schon damit öffentlich. Und zwar macht die GfK eine Studie Dienstleistungsbarometer, wo sie checken, wo sie sinngemäß neben den Abverkaufszahlen Produkt checken, wie sieht's eigentlich bei den Systemhäusern oder im Channel mit den Dienstleistungen aus. Ich habe neulich mal jemanden von der GfK über die Schulter schauen dürfen und in die Studie reinschauen. Tatsächlich ist es so, dass 85% der Systemhäuser, die befragt sind in der Studie, angeben, dass sie ihr Geschäftsmodell ändern. Mhm. Die meisten Systemhäuser geben an, Geschäft läuft gut, wächst oder ist zumindest stabil. Und es geht sehr, sehr stark Richtung Dienstleistung, Richtung Managed Services, allerdings alles sehr, sehr hardware- und betriebsnah.
Ja, also das deckt sich ja auch mit den Erkenntnissen hier aus dieser Studie oder Umfrage, je nachdem, wie man es nennen möchte, wie sich doch die Umsatzanteile stark verschoben haben. Also Hardware deutlicher Rückgang auf jetzt sagt man so etwa 39% des Geschäftes und stark zugelegt hat vor allen Dingen der Bereich Managed Services und Hosting. Der ist sehr stark geworden und selbst dieses Service nach Aufwand ist ein eher rückgängiger Posten, sondern man versucht es schon mehr zu standardisieren und in Form von Managed Services einfach anzubieten, das so zu paketieren, dass es einen klaren Leistungsumfang gibt, versucht es auf die Webseite irgendwie drauf zu packen, also klickbar zu machen letztlich, dass der Kunde von außen da jetzt gar nicht mehr großartig anfragen muss und man etwas für ihn zusammenstellen muss, also da wirklich Aufwand dahinter hat, ihn einen Service für ihn zu paketieren, sondern dass man fertige Services hat, die man idealerweise mit einem Preisetikett versieht, mit einem klaren Leistungsumfang und dann drauf auf die Website.
Ja, das ist interessant.
Ist eigentlich auch logisch und macht auch Sinn.
Ist interessant, sprechen wir auch gerade mit ein paar Systemhäusern drüber. Und die Erkenntnis ist auch, wenn du anfängst mit groß mit Online-Werbung, solltest du paketierbare, klickbare Services oder Produkte haben, weil es sonst nicht erfolgreich ist.
Genau.
Nur wer das hat, hat mir jetzt neulich eine Bekannte gesagt, die in einer Agentur arbeitet, die sich genau um solche Kampagnen und Dinge kümmern, allerdings nicht für IT-Unternehmen, sondern sehr breit für Consumer, Guthersteller und gesagt, wenn du das nicht hast, wird sich der Erfolg nicht einstellen. Das heißt, du wirst online werben, du wirst keinen Erfolg haben.
Ja.
Und dann denkst du, online ist alles scheiße. In Wirklichkeit hattest du bloß nicht die richtigen Angebote und die richtigen Landingpages, die verkaufen, ohne dass man drüber nachdenken
Muss. Ganz genau. Das ist ein Thema, wo ich mit der Company auch ein Stück weit unterwegs bin und da treffen wir ganz genau immer auf, sehr oft auf genau diese Geschichten. Ja.
Kann ich mir total gut vorstellen, Christian.
Die größte Herausforderung für Systemhäuser, das ist noch ein Punkt, vielleicht abschließend, auf den man hier nochmal kurz eingehen sollte. Also wir haben gelernt, Umsätze nehmen zu, konstant, auch über die Jahre hinweg. Selbst Krisen lassen Systemhäuser einfach links liegen und kommen gut voran. Was ihn allerdings zu schaffen macht und was nicht Schritt hält mit der Umsatzentwicklung, ist die Entwicklung der Personalkosten tatsächlich. Die steigen überproportional hoch.
Ach klar, wenn du auf Dienstleistung gehst.
Und brauchst einfach auch andere Leute mit anderen Skills.
Selbstverständlich.
Einfach nochmal teurer.
Mehr Leute, irgendwer muss die Dienstleistung erbringen.
Genau, und dann fehlt natürlich Personal, also gutes Personal vor allen Dingen auch an allen Ecken und Enden. Es gab unlängst jetzt hier auch eine Zahl von der Bitkom, dass weit über 60.000 Leute schlicht und einfach fehlen und offene Stellen gibt, die nicht besetzt werden können. Also muss man als Unternehmer natürlich auch attraktiv sein. Attraktiv sein heißt, gutes Gehalt zu bezahlen, mehr als der Wettbewerb zu bezahlen. Sonst geht der Kollege einfach irgendwo anders hin. Und da geht die Schere halt natürlich ein Stück weit
oder
auseinander.
Oder ein gutes Umfeld zu bieten.
Oder ein gutes Umfeld oder was auch immer. Das ist, gehören natürlich viele andere Sachen dazu. Geld ist nicht alles, aber Aufstiegschancen, Beteiligung und so weiter und so fort kennen wir alles. Aber das ist zumindest ein Trend, der deutlich zu spüren ist jetzt über die letzten 2-3 Jahre und wo man jetzt auch noch wirklich keine Antwort drauf hat. Also die Antwort ist eigentlich schon bekannt. Wir müssten eigentlich etwas dazu tun, um mehr Leute auszubilden und mit den nötigen Skills zu versehen. Dann wäre den Systemhäusern sicherlich hier auch geholfen. Aber das ist mit einer der größten Herausforderungen. Laut der Studie.
Ja, laut GfK auch. Also es ist
richtig deckt sich dann,
ne? Deckt sich ganz gut. Ja. Personalsituation ist höchst problematisch.
Also gerade hier ist nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt, wo in welchen Bereiche Personalkosten im Bereich Techniker, das hat schon ordentlich zugelegt.
Ja, klar. Wobei die Situation ja trügerisch ist. Wenn die Cloud-Entwicklung so weitergeht, wie sie im Moment läuft, wird die Cloud ja immer mehr Technikerjobs eigentlich aufsaugen. Das heißt, die Techniker werden dann irgendwo im Rechenzentrum im Hintergrund sein und halt nicht mehr beim Systemhaus. Das heißt, die Situation ist für Systemhäuser schon, ja, die ist trügerisch.
Ja.
Weil auf der einen Seite wird's besser, auf der anderen Seite weißt du, dass du dein Geschäft verändern musst. Gar nicht so sehr trivial. Du, ich habe so ein paar Systemhausgeschichten noch. Sollen wir da drauf eingehen?
Ja, ich wollte vielleicht für all die Leser, die für all die Hörer, die sich da noch ein bisschen weiter in das Zahlenwerk eingraben wollen. Das ist nämlich wirklich interessantes Zahlenmaterial mit dabei. Also auch was Produktivität der Mitarbeiter anbelangt, Produktivitätszahlen und so weiter. Und wenn man sich da selber noch ein bisschen verorten will, wo stehe ich da so eigentlich so, sind auch schöne Anleitungen mit drin oder Aufschlüsselung mit drin, welche Zahlen hier alle mit eingerechnet wird. Das heißt, man kann das im stillen Kämmerlein auch mal für sich selber ausrechnen. Mhm. Die ist alles einsehbar, und zwar findet man die ganzen Informationen auf der Webseite von dem Stefan Auer, der Ascon Unternehmensberatung, und ist erreichbar unter as-con mit C geschrieben, con.biz, also BIZ. Wiederhole nochmal, as-con.biz. BIZ. Und ja, den könnte man eigentlich auch mal einladen. Ich glaube, der hat einen sehr tiefen Einblick in die Systemhauslandschaft und vor allen Dingen so von der wirtschaftlichen Seite. Ich glaube, da gibt es sicherlich auch ein paar ganz spannende Erkenntnisse, wie so die Entwicklung war. So, jetzt wolltest du aber noch was dazu sagen. Ne?
Ich?
Hast du mich gerade unterbrochen?
Nein, gar nicht.
Nein?
Würde ich dich nie unterbrechen. Bist du wahnsinnig.
Niemals.
Meine Frage war nur, ob wir die restlichen Systemhausmeldungen, die wir noch haben.
Ach so, ja, richtig.
Da an der Stelle einschieben wollen.
Ja. Was haben wir da noch?
Eine Geschichte ACP. Eine Geschichte von ACP. Mhm. Und eine von Bechtle. Die von Bechtle weiß ich nicht, aber die von Bechtle musst du wissen. Die von ACP weiß ich, die kann ich sagen. ACP hat eine App für seine Managed Services veröffentlicht für die Kunden. Mhm. Und zwar in Kooperation mit Apiomat. Apiomat, da ist der
Michael Reiserer,
Tesla-Fahrer, der wieder BMW fährt, glaube ich, inzwischen.
Ja, aber nur, weil er auf seinen neuen wartet.
Und er hat seinen alten Tesla mit Gewinn verkauft.
Ja, das muss man auch
mal. Erstaunlich. Auf jeden Fall mit Apiomat. Apiomat ist eine Software, mit der man an unterschiedlichste Anwendungen andocken kann, automatisiert, und Daten auslesen kann. Mhm. Die Idee für diese ACP-App ist wirklich toll. Und zwar ist das eigentlich eine Marketinggeschichte. Die Marketinggeschichte geht so: Wenn man Managed Services anbietet, dann ist man ja im Idealfall überhaupt nicht sichtbar, weil alles funktioniert. Und das ist ja irgendwie doof, wenn man nicht sichtbar ist. Weil wenn man nicht sichtbar ist, dann kommt ja auch keiner auf die Idee, mit dir Geschäft zu machen.
Und ist austauschbar.
Ist ja irgendwie so, genau. Also es funktioniert ja alles und dann irgendwie doof. Und dann haben die gesagt, wir könnten ja Folgendes tun. Wir könnten ja die Informationen, die in all unseren Systemen liegen, im Ticketsystem und in diesen Fernwartungssystemen und, könnte man ja aggregieren und den jeweiligen Kunden über eine App zur Verfügung stellen. Und das Aggregieren und Daten auslesen machen die mit Apiomat, und vorn dran ist dann eine App, wo du an deinem Smartphone siehst, alle Server laufen, alles grün, wo dann wirklich die IT-Leute hergehen können und sagen, was ist eigentlich bei mir gerade los? Oh, alles grün. Hat tatsächlich dazu geführt, dass die Kunden, die das nutzen, deutlich zufriedener sind mit den Services, obwohl ja eigentlich
ist nur
gar nichts ist. Es ist ja nichts, aber man sieht, dass nichts ist.
Und dann kriegst du mal ein schönes Dashboard, ne?
Genau, und es wird auch sehr stark genutzt. Die Leute schauen immer wieder nach, ob bei ihnen alles in Ordnung ist, was für ein Status auf den Servern und auf dem Storage. Das finde ich eine total klasse Geschichte. Das heißt, die ACP sagt, wir müssen uns irgendwie sichtbar machen, und das ist eine total elegante Art, das zu tun. Und wir machen das mit Daten, die wir ohnehin im Haus haben. Klasse Geschichte. Und das zeitgemäß in einer modernen App. Absolut tolles Projekt. Und ist auch ein sehr schönes Beispiel für Digitalisierung.
Absolut.
Gerade zum Paradebeispiel. Genau, ja, also dass man ja einfach mal nachschaut, was habe ich denn eigentlich an Daten und an Sachen bei mir schon im Haus und wie bringe ich das mal ein Stück weit zusammen und was kann ich da für einen Service daraus generieren. Das ist eigentlich so eine typische, schöne Anwendung, dass man das mal konsolidiert, schön in ein Dashboard beispielsweise zusammenpackt und so dem Kunden einfach einen schönen Überblick bietet, ob alles in Ordnung ist bei ihm. Ja.
Also wirklich eine total klasse Idee. Genau.
Ja, da machen die Apiomat-Leute wirklich einen guten Job. Es gibt wahnsinnig viele Anwendungsfälle, also wenn man bei denen auch mal schaut und sich ein bisschen näher mit den Jungs beschäftigt, die machen ja auch wirklich für sehr große Unternehmen Projekte. Vielleicht haben wir den Michael Reiserer irgendwann mal wieder da, dann kann er so ein bisschen aus dem Nähkästchen vielleicht auch plaudern. Aber sehr interessant. Also ja, wirklich mit dem, dass man da auch ein gutes Auge drauf hat, was man so machen kann und wie man Dinge einfach zusammenstellt. Ja. Also nicht einfach nur blind, sondern schon wirklich überlegt, was kann man dann da auch für Geschäftsmodelle draufsetzen. Schon sehr interessant.
Genau. Und das Interessante ist ja, die Daten sind ja eigentlich da, also die Informationen sind ja in Wirklichkeit da. Genau.
Also das ist auch das, kann ich kurz aus dem Nähkästchen bringen, was wir da mit unserem Textroboter zum Beispiel machen. Ja? Also Textroboter kommt sehr viel zum Einsatz, jetzt derzeit zumindest im Bereich E-Commerce. Da geht es darum, für große Shops, basierend auf den Produktdaten, die sie auch da haben, Produkttexte zu schreiben mit dem Textroboter, die SEO-relevant sind und unique sind, kein Text wie ein anderer. Das ist für große Shops immer eine Herausforderung. Wenn du 100.000 oder mehr Produkte im Shop drin hast, kommst du eigentlich nie nach, genügend Content zu haben. In ihrer Verzweiflung nehmen dann viele eben Marketingtexte der Hersteller für ihre Produkte. Das ist natürlich ganz fatal, weil das halt zigfach im Netz einfach umeinander schwirrt. Das heißt, deine Auffindbarkeit wird einfach nicht gut. Und außerdem ist es keine zielgruppengerechte Ansprache, sondern es sind halt Marketingtexte. Und das machen wir sehr viel im Bereich E-Commerce. Was aber zusehends auch immer stärker kommt, ist der Bereich der sogenannten funktionalen Betextung. Unternehmen sammeln sehr viel Daten, haben sehr viele Daten da und überlegen jetzt, was kann ich eigentlich mit diesen Daten anstellen? Ja, da kann das Thema Textroboter natürlich auch sehr stark weiterhelfen. Denken wir nur mal dran, heute muss ein Unternehmen oder viele Unternehmen schieben heute Newsletter raus. So, und dann schicken sie einen Newsletter an 150.000 Kunden in der Hoffnung, dass die 150.000 Kunden irgendeinen davon gerade dein Angebot interessiert. Und dann hast du irgendwie so eine Conversion Rate von 0,04%. Das heißt, von deinen 150.000 Newsletter-Empfängern interessiert es dann genau 2.
Ja. Und dann hast du Glück.
So, und
wenn die 2 was kaufen, hat sich's gelohnt.
Genau, so.
Je nachdem, was du verkaufst.
So, genau. Wenn man jetzt aber hingeht und sagt, um einen Textroboter zu speisen, brauchen wir nichts anderes als strukturierte Daten, dann lass uns doch mal einen Blick werfen in die Kundenhistorie. Wie war denn das bisherige Bestellverhalten eines Kunden? Was hat er denn bisher gekauft? Wie groß war sein Warenkorb? Kauft er eher Premiumware? Ist er eher ein Schnäppchenjäger? Wie ist seine Bestellfrequenz? Präferiert er bestimmte Produkte oder bestimmte Hersteller, wie auch immer? All diese Daten haben die Unternehmen eigentlich immer vorliegen. Ja, und jetzt geht's darum zu sagen, okay, dann lass uns genau diese Daten dafür hernehmen, den Textroboter draufwerfen und genau für diesen Kunden eine ganz hochindividuelle E-Mail erstellen und diese dann rausschicken. Da ist natürlich die Chance einer Konversion viel, viel höher. Das heißt, ich habe keine Massenaussendung mehr, über 150.000 E-Mails, sondern ich habe wirklich für jeden Kunden eine ganz spezielle einzelne E-Mail. Konntest du früher nicht abbilden. Das ging ganz einfach nicht. Das ist
eine sehr coole Frage.
Da hat man sich ein bisschen damit geholfen, dass man so versucht hat, ein bisschen zu clustern. Ja? Also was weiß ich, Kunden, die bestimmten Umsatz machen pro Monat, bekommen spezielles Mailing, andere, die eher selten bestellen und so weiter. Und mit Hilfe des Textroboters ist beispielsweise möglich, auf Knopfdruck jetzt 150.000 hochindividuelle E-Mails zu verschicken.
Ja. Ach, coole Sache.
Und das ist sogenannte funktionale Betextung und das ist auch digitale Transformation, weil man jetzt nämlich seine Bestandsdaten sozusagen nutzt und überlegt, wie kann ich hier einen Mehrwert draufsetzen. Ja. Selbiges Na, das mache ich nicht jetzt. Mal in der nächsten Sendung. Ich werde immer mal so Anwendungsszenarien
geben. Das sind ja total spannende Geschichten.
Zu dem Thema.
Weil was man ja sieht ist, und auch wenn, also ich sehe das ja immer, wenn wir beide versuchen, einen Termin für einen Podcast auszumachen, dann bist du quer durch Deutschland unterwegs bei zum Teil sehr, sehr namhaften Unternehmen, die gar nichts mit IT, also so überhaupt gar nichts mit IT zu tun haben und die aber sehr spannende Projektansätze haben, die sie da mit euch gemeinsam verfolgen. Die Digitalisierung ist in vollem Gange und ergreift Bereiche, gerade mit diesem Textroboter, die sehr, sehr weit weg erschienen sind, noch vom halben Jahr oder was?
Naja,
oder
schon.
Na, vor einem Jahr vielleicht nicht, aber noch vor anderthalb Jahren oder sowas.
Absolut.
Das geht rasend schnell. Ja, das geht rasend schnell.
Also wir haben eine, wenn wir unterwegs sind bei Unternehmen und auch präsentieren, haben wir immer ein paar schöne Einstiegsfolien auch mit drin, so nach Folie 2, 3, 4, 5, wo wir uns selber mal so ein bisschen vorstellen. Eine der ersten Fragen ist natürlich immer, ja, Textroboter, aber es sind ja irgendwie so Maschinentexte, wie ist denn da eigentlich die Qualität dieser Texte? Das muss doch irgendwie grauenhaft sein, das liest sich doch wahrscheinlich alles auch ganz furchtbar. Und da haben wir so auf drei Folien jeweils zwei Texte drauf, eine vom Redakteur geschrieben oder von Menschenhand geschrieben, sagen wir es mal ganz einfach so, und die andere ist von der Maschine produziert und die stehen beide nebeneinander und dann lassen wir die Kunden raten und sagen, jetzt schauen Sie mal, wer hat denn was geschrieben, und es geht immer 50-50 aus. Es ist ein einziges Rumgerate. Die Qualität der Texte, die die Maschinen produzieren, ist so hoch, dass sie von der eines Menschengeschriebenen nicht zu unterscheiden ist.
Ja. Ich habe es mir auch schon angeschaut.
Du hast auch schon gesehen.
Ist echt erstaunlich.
Mir ist es übrigens nicht anders gegangen, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich bin auch zur Hälfte daneben gelegen, wo ich mir sicher war, das muss vom Menschen geschrieben sein. Und zwar tatsächlich von der Maschine geschrieben. Es gibt auch eine wissenschaftliche Studie dazu, die wurde an der LMU gemacht hier in München 2015. Da hat man 1024 Probanden mal maschinengenerierte Texte vorgelegt. Also abwechselnd, nicht nebeneinander, sondern nacheinander Texte eingeblendet und wurde immer gefragt, Maschine oder Mensch. Und da haben tatsächlich die Texte, die von dem Textroboter produziert wurden, gewonnen in puncto Glaubwürdigkeit und Fachkompetenz. Mhm. Das ist aber nicht verwunderlich. Du kennst das auch, Andreas. Wenn wir früher in die Redaktion gegangen sind und haben irgendeinem Kollegen gesagt, schreibst jetzt mal die nächsten 8 Produktmeldungen über Notebooks, das ist keine schöne Aufgabe.
Nein, Arbeit für einen, der Vater und Mutter erschlagen hat.
Absolut. Und du hast spätestens nach der zweiten, dritten Produktmeldung
gesehen. Keine Ahnung mehr, was du schreiben sollst.
Er hat auch keinen Bock mehr.
Ja, fürchterlich.
Er vergisst wichtige Sachen.
Ja, das merkst du deutlich.
So, und da geht die Qualität runter. So, und beim Textroboter ist es reine Maschinenlaufzeit.
Das ist immer gleich.
Wenn die Daten da sind, produziert er halt in der gleichbleibenden guten Qualität. Gleich.
Wenn wir so weit sind, dass der Textroboter mal keinen Bock mehr hat, dann haben wir ein anderes Problem.
Ja. Also, das ist dann immer ein sehr schöner Einstieg in dieses Thema. Und wenn man den Leuten dann auch sagt, also mit so einer Maschine kann man bis zu 500.000 Texte in einer Stunde produzieren,
ja, das ist schon.
Dann hat man es eigentlich in der Regel immer für sich, und dann geht es eigentlich nur darum, wie kann man sowas umsetzen. Und
das ist
die Herausforderung tatsächlich in den Unternehmen, um nochmal ein bisschen kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist,
die Prozesse, oder?
Nicht die Prozesse, sondern die Daten strukturiert vorzuhalten. Mhm. Also da ist schon viel Legacy. Datenqualität, da ist schon viel altes Zeug in den Systemen drin. Wobei wir feststellen, dass viele Unternehmen sehr stark dazu übergehen, neue Produktinformationssysteme einzuführen, also PIMS, auch damit anfangen, ihre Produkte mal zu attributisieren.
Ja.
Und zwar im ganz großen, also, kennst du jetzt beispielsweise aus dem Bereich Lebensmittel und Einzelhandel, wo einzelne Warengruppen attributisiert wird, weil man weiß, dass Daten einfach das Gold in der Zukunft sind. Das ist so ein wichtiges Asset, gute Daten zu haben, gute Datenqualität auch zu haben.
Ja, das ist schon interessant. Ja. Ich hab gerade einen Artikel gelesen über Dubletten in Stammdaten, und zwar in Kundendaten. Mhm. Und zwar gibt's anscheinend so Fälle, wo dann Kunden völlig unbemerkt mehrfach Ware bestellen, ohne zu zahlen oder spät zahlen, und es fällt gar nicht auf, weil die Kunden in den Systemen 3-4-fach angelegt sind, weil die Schreibweisen immer unterschiedlich sind. Ja. Und da ging es so um Doublettenbekämpfung, was ja wirklich ist ja eine Wissenschaft. Und tatsächlich gibt es ein Joint Venture von Avato und der Kreditreform. Von Avato und der Kreditreform, die lösen den Doublettenabgleich über Referenzdatenbank. Das heißt, die haben eine gigantische Unternehmensdatenbank, wo auch drin steht, wie hießen die Unternehmen früher, sind die mal gemerged und, und.
Wo man dann Pattern macht und.
Und da kannst du deinen Adressabgleich drüber fahren. Das heißt, du schiebst deine Adressdaten da rein und dann macht's einen Abgleich und sagt, ah ja, bei dir steht das und das noch drin. Das ist in Wirklichkeit jenes Unternehmen, das hast du aber auch schon. Und dann kannst du merchen. Wusste ich gar nicht, dass sowas gibt. Absolut spannende Geschäftsidee.
Und warum macht man das? Weil man eben erkennt, dass Daten mir wichtig sind und die Datenqualität wirklich wichtig ist. Und dann musst du dann einfach irgendwann mal Geld in die Hand nehmen, wenn du in der Vergangenheit deine Systeme nicht
genutzt hast. Stammdatenpflege ist doch auch so eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Das macht doch keiner gern. Das ist total undankbar, kleinteilig und fürchterlich. Und du brauchst ja immer einen denkenden Menschen, der das macht. Du kannst ja nicht irgendwen hinsetzen, der keine Ahnung hat. Der wird das einfach nicht hinkriegen.
Ja,
das ist schon. So, jetzt pass auf. Von den Stammdaten mache ich jetzt mal einen ganz interessanten Schlenker zum Thema Reisekostenabrechnung. Reisekostenabrechnung ist ja auch ein Scheiß.
Ja.
Also das ist ja auch fürchterlich. Da musst du irgendwelche Belege sammeln und da musst du in irgendwelche Systeme eintickern. Oder auf irgendwelchen Formularen zusammenschreiben, muss das abgeben. Und das eigentlich vor allem zu dem Zweck, dass du halt dein Geld wieder kriegst. Und das ist ja auch schon eine etwas bittere Angelegenheit. Es gibt eine Digitalisierungs-App von Fritz und Masiol, beziehungsweise von der Muttergesellschaft Vinci Energies.
Von den Holländern.
Franzosen sind das. Und zwar ist die deutsche, ich habe hier irgendwo die Info liegen, wo vor allem auch der Name des Ansprechpartners drin steht. Ja, genau hier. der das vorgestellt hat. Die Vinci Energies, die Muttergesellschaft von Fritz und Masiol, die demnächst Axians, also die Fritz und Masiol wird ja umbenannt in Axians. Da hatten die eine Veranstaltung zu, eine Presseveranstaltung, bin ich letzte Woche gewesen. Und auf selbiger Veranstaltung war von Vinci Energies der Chief Digital Officer, Dr. Bernhard Kirchmeier, und hat so ein bisschen über Digitalisierung gesprochen und was man da alles macht. Und es war ganz interessant, Reisekostenabrechnung. Da hat gesagt, na, wir als Digitalisierer schauen halt immer nach so Prozessen, die irgendwie doof sind und nach so toter Zeit, die man hat. Und wenn man das so matchen kann, dann kommt irgendwie was Tolles bei raus. Die haben eine App gemacht für Reisekostenabrechnung. Die geht so, ich sitze im Taxi und krieg die Taxiquittung. Normal stecke ich die in den Geldbeutel und wenn ich dann ins Büro komme, dann habe ich keine Zeit, weil dann muss ich was anderes machen. Und finde die dann auch nicht und alles ist fürchterlich und im Lokal genauso, wenn ich jemanden bewirtet habe. Und die haben eine App gemacht, wo du, wenn du die Taxiquittung bekommst, du die Taxiquittung sofort mit dem Smartphone fotografierst, also mit dieser App, und das wandert sofort als Beleg ins System und in deine Reisekostenabrechnung. Und wenn du dann zurückkommst, dann kannst du den Papierbeleg noch abgeben, aber das Wichtige ist dann alles schon gelaufen. Sensationelles System, wird super angenommen. Und ganz interessant, und der sagt, diese Digitalisierungsprojekte, das sind halt häufig so winzige Kleinigkeiten.
Ja.
Die aber das Leben deutlich erleichtern.
Ja.
Und dann ist es so, bei Vinci Energies, beziehungsweise bei Fritz und Masiol, gehen sie her und machen so Digitalisierungsprojekte intern, entwickeln daraus Prototypen und gehen dann damit in den Vertrieb. Fand ich echt eine total spannende Geschichte. Einstieg ins Thema eigentlich Fritz und Masiol, wo ich drei Takte zu erzählen wollte. Fritz und Masiol wird umbenannt, heißt zukünftig Axios IT Solutions. Unter dem Axios IT Solutions bündelt die Vinci Energies die Fritz und Masiol, dann haben sie noch einen Security-Experten gekauft, Crocodile heißen die. Die sitzen, glaube ich, in Norddeutschland, in Hamburg oder irgendwo. Die werden in der Gesellschaft gebündelt und kriegen einen neuen Namen. Was ganz interessant ist, erstens.
Umbenennung macht man weswegen? Vielleicht kannst du noch ein bisschen den Hintergrund erzählen.
Umbenennung macht man, weil man versucht, innerhalb dieser Vinci Energies, was ein gigantischer eigentlich Baukonzern in Frankreich ist, die Marken sauber zu bündeln. Die haben mehrere Marken, unter denen die auftreten. Eine ist die Marke Axios, eine andere ist die Marke Vinci Energies.
Ist das eigentlich gut, weil ich sag mal, Fritz und Matschel ist ja schon ein etablierter Name und etabliertes Systemhaus in Deutschland, auch hohem Bekanntheitsgrad.
Also sagen wir mal so, die
ist ja immer nicht ganz ungefährlich. Genau. Ne?
Was die sagen, ist, der Name Fritz und Marschall ist regional in Deutschland sehr stark im Süden, strahlt weniger stark Richtung West- und Norddeutschland ab,
klar,
obwohl man da auch Niederlassungen hat und aktiv ist.
Mhm.
Was ich sage ist, Fritz und Marschall ist natürlich auch ein Name, der an zwei Menschen hängt, die beide nicht mehr im Unternehmen sind.
Ja.
Und dann ist natürlich eine interessante Frage, wie sinnvoll das ist, das an den Personen zu belassen. Wir erinnern uns an Hanke und Peter,
ja,
die ja dann später
auch was mit A.
Fürchterlich, oder? Gedächtnis.
Irgendwas mit
A. Ja, genau.
Access.
So. Die dann ja zu Access umfirmiert haben. Halte ich durchaus für sinnvoll und diese Markenstrategie, das wirkte schon recht stimmig. Interessant ist, dass die
aber den Herrn Bechtle gibt's ja auch nicht.
Ja doch, den gibt's ja schon.
Ja, schon, aber
der ist auch noch im Unternehmen.
ja, schon,
aber der ist ja nie als Eigenname gespielt worden.
Ja, ich versuche gerade da irgendwie so.
Also bei Bechtle ist ja
nie paar Thesen dagegen zu stellen.
Also bei Bechtle ist ja nie die ja, auch die
also Wein, so, es
auch
gibt
die Weinmann und Hotter AG. Heißt ja, kann kommen.
Ja,
ja. ich glaube, man kann das beides schon machen. Die sagen halt, dass Axios und Vinci Energies vor allem in Frankreich sehr gesetzt ist und die auch die Aktivitäten immer stärker nach Deutschland bzw. international ausrollen und da diese Bündelung durchaus interessant ist.
Mhm.
Mhm. Noch interessant, der Geschäftsführer von Fritz und Marschall, Dr. Reinhard Schlemmer, ist ein Software-Ingenieur. Der ist ein Tiroler, hörte man so ganz leicht, hörte man das. Aber der ist ein Software-Ingenieur, was natürlich, also man sagt, es sei Zufall, aber das ist natürlich schon eine andere Geschichte. In so einem Haus, was sehr stark immer noch in Hardware verhaftet ist, aber doch Richtung
Software,
genau, großer, blauer IBM-Partner. Mhm. Jetzt, nachdem IBM das Servergeschäft ja verkauft hat, in so einer Neufindungsphase, was die Hardware angeht, sehr stark allerdings auch bei IBM Software, sehr stark in Beratung, sehr stark Richtung Digitalisierung unterwegs. Die haben von diesen IT-Business-Architekten 40 mit einem Enterprise-Architekten obendran, der sich also ganze Unternehmen vornimmt und schaut, wie digitalisiert die sind. Und da einen Softwaremann an der Spitze zu haben, das ist schon eine interessante Geschichte. Der vorherige Chef, Oliver Schallhorn, ist ja doch sehr stark aus der Hardware gekommen.
Ja, absolut.
Genau.
Ja.
Und der jetzige Chef, der Dr. Reinhard Schlemmer, der hat dann so ein bisschen über Vinci Energies auch erzählt und was man da so treibt und Energie und Betrieb. Und die kommen halt aus diesem Konzept bauen, betreiben. Und dann sagt er, ja, sie machen dann schon so Projekte wie, sie bauen dann eine Autobahn und betreiben die oder einen Flughafen. Und die Laufzeiten für solche Projekte sind dann durchaus mal 50 Jahre. Und dann sagt er, okay, wenn sie im Unternehmen sind, was Verträge mit diesen Laufzeiten abschließt, dann können sie aber wissen, dass wir auch sehr langfristig unterwegs sind in allem, was wir da tun und da auf entsprechende Nachhaltigkeit achten. Und das ist dem auch absolut absolut zu glauben.
Mhm.
So, dann haben wir bei Fritz und Marschall, die hatten dann noch ein anderes Thema dabei, was ich also auch total spannend fand. Und zwar haben die einen Marktplatz aufgebaut. War ich echt ganz von den Socken. Und zwar Axios Digital Hub heißt das. Mhm. Axios Digital Hub ist eine hochautomatisierte Plattform, sowas ähnliches wie ein Cloud Marketplace, wo man allerdings nicht nur Cloud-Leistungen kaufen kann, sondern wirklich so alles Mögliche, was man bei einer 14 Masiol halt bekommt. Man kann auf verschiedenen, von verschiedenen Plattformen kaufen. Das heißt, die haben da aggregiert, Amazon AWS, eine Microsoft Azure, verschiedene Rechenzentrumsprovider lokal. Du kannst da kaufen CAD-Arbeitsplatz. CAD-Arbeitsplatz, die Software, die wird gehostet, die kommt gehostet über ein NVIDIA-Cluster. Und NVIDIA ist dann gleich im Nachgang dein Stichwort, Christian, über ein NVIDIA-Cluster. Und dann kaufst du dir dazu einen Citrix Workplace und das Ganze lieferst du dann aus. Das heißt, ein Unternehmenskunde kann hergehen und kann vollautomatisiert über die Plattform diese ganzen Dinge auch einrichten und administrieren. Ich war völlig von den Socken. Haben die auch demonstriert. Das heißt, viele Dinge konnte man dann sehen, funktionieren tatsächlich. Da kannst du dann Azure-Instanzen kaufen und Server hier und Anwendungen da.
Wo findet man das auf der Webseite? Oder ist das da schon irgendwie drauf?
Es gibt
nach wie vor immer noch die FUM.de.
Die gibt's. Zum Jahresende wird umgestellt.
Ach so, okay.
Axios wird zum Jahresende umgestellt und der
Axios oder Axians?
Axios, das ist Französisch. Axios.
Axios.
Axians.
Ja, ich weiß
nicht.
Axios. Ich weiß noch nicht, wie sagen die selber?
Axios.
Tatsächlich. Ich kann ja keinen Kunden vermitteln, dass das Axios
ist. Meinst du? Nee. Axians.
Nein.
Solider schwäbischer Hersteller. Axians.
Der Axians.
Der Digital Hub ist noch nicht im, die sind gerade im Beta-Betrieb, also die am Beta-Betrieb läuft. Das ist, man kann das da schon machen. Und das soll jetzt demnächst online gehen. Aber das war auch.
Also geht genau auch in die Richtung, dass man versucht, Leistungen zu paketieren.
Ganz
warenkorbfähig
genau.
zu machen
Ganz genau.
und
Exakt
dass so. Man es dann
Exakt
direkt
so. Genau. Ja. Und das heißt, ein Kunde, der weiß, was er will, kann das dann da direkt beziehen.
Sehr gut.
Und sie haben tatsächlich auch einen Preisvergleicher drin. Das heißt, sie haben auch die Preisinformation automatisiert. Sie ziehen dann immer von den Herstellern jeweils die aktuellen Preislisten und dann kannst du gegenüberstellen, was kostet das bei Amazon AWS, was kostet das bei Microsoft Azure, natürlich wenn die Leistungen vergleichbar sind. Aber da kannst du auch hochkomplexe Produkte tatsächlich über die Plattform beziehen.
Das wäre ja mal einen spannenden Ansatz. Jo. Das müssen wir uns mal anschauen, wenn das live ist.
Jo, also die sind da echt relativ weit.
Mhm.
Und die haben natürlich als Fritz und Masiol den Vorteil, die haben ihr fast vollständiges Portfolio drauf gehievt. Du kannst auch einen Techniker bestellen.
Mhm.
Also das ist
ja das. Das muss man näher anschauen.
Also das ist wirklich,
finde ich interessant sowas.
Das ist wirklich schon toll. Der Jörg Meckel von Fritz und Masiol aus Hannover hat das vorgeführt und hatte auch einen Kunden drauf. Und zwar das ist ein anderes Systemhaus aus Hannover. Den hat er praktisch als Kunden da aufgeschaltet und der wiederum kaskadiert da seine Angebote runter und sagt, hey, könnte ich allein niemals machen.
Mhm.
Und ich will mich nicht an Amazon oder Microsoft zu 100% binden. Ich gehe über die Plattform rein. Also auch da entstehen total interessante Modelle. Und wir haben ja vorhin schon mal über diese ganze Geschichte Subdistribution und gesprochen. Das heißt, die Fritz und Masiol oder Axios, könnten dann auch anfangen, andere Systemhäuser über diese Plattform zu aggregieren.
Mhm.
Wirklich sehr spannende Geschichte.
Sehr spannend, ja. Das müssen wir uns auf alle Fälle mal
yep.
anschauen, wenn das live ist, wie sie das da so umgesetzt haben.
Ja, und was die und wie die Akzeptanz dann bei den Kunden ist.
Mhm.
Das heißt, die gehen wirklich ganz ganz neue Wege und machen da echt spannende Dinge.
Ja, wenn man jetzt auch mal die Chance ganz einfach hat im Rahmen der Umbenennung, neue Webseite und so weiter und so fort, macht man sich halt doch mal Gedanken, wie man es anders machen kann. Das ist halt schon ein Unterschied. Ich finde sowas super, wenn du halt auch sagst, ich kann mir jetzt hier einfach einen Techniker klicken, ab damit in den Warenkorb und dann kommt der auch vorbei. Und ich weiß, was ich auch bekomme, statt ich auf irgendeine Webseite treffe, wo dann dort steht, rufen Sie an und ich kriege aber keine Preise und es ist immer so ein ungutes Gefühl. Also das einfach mal transparent zu machen, weil man weiß ja eh, was man leistet und wie der Umfang ist. Also schreibt es halt einfach mal dahin und macht es ein Preisetikett.
Ja, genau, das gibt's ja bei den meisten nicht.
Das gibt's bei den meisten nicht, aber diese Arbeit, die sollte man sich ganz
zwingend machen. Und das Interessante ist, es gibt ja Aufgabenstellungen, wo das nicht funktioniert. Also in der Beratung, wo du halt schauen musst, was braucht der Kunde eigentlich. Aber auf der anderen Seite steht ja hinter der Beratung dann oft als Ergebnis, mach dies und das brauchst du und das kannst du in eine Stückliste schreiben. Mhm. Und sobald der Switch da ist, das ist eine ganz andere Art, über die eigenen Leistungen zu denken.
Ja.
Genau. Jetzt habe ich, okay. So zum Maße. Drückst du eigentlich immer auf die Dinger?
Nee. Habe ich
jetzt, Christian.
Habe ich jetzt vergessen. Drück mal
jetzt.
Nee, jetzt brauche ich auch nicht mehr drücken.
Doch, jetzt drück.
Ich muss mir das am Schluss sowieso nochmal anhören.
Ja.
Bringt dir dann
ich habe nämlich jetzt noch eine Systemhausgeschichte.
Mhm.
Das ist zwar schon einen Tag länger her, aber wir haben ja auch einen Tag länger nicht mehr gepodcastet. In Forsacom wurde verkauft an Logicalis, das ist ja irgendwie bekannt. Das ist ja auch schon ein bisschen länger her. Interessant ist allerdings, dass Enforcercom-Chef Rüdiger Rath tatsächlich Europachef bei Logicalis wird.
Tatsächlich.
Oder geworden ist. Der hat eine Mordskarriere hingelegt. Mhm. Also wirklich, wirklich Respekt.
Wir haben jetzt gar nicht so viel Personalien gehabt, aber eine kann man ja vielleicht noch nachschieben. Und zwar ist das der Christian Nern. Altes C2000-Gewächs.
Ja.
Also da ist er zumindest groß geworden. Wie viele andere auch, war jetzt lange Zeit Geschäftsführer bei Symantec hier in Deutschland. Und
vorher bei Microsoft.
Genau, vorher bei Microsoft.
Das war wegen
und war dann plötzlich weg bei Symantec und ist jetzt tatsächlich wieder aufgetaucht bei IBM.
Was macht der bei IBM?
Der managt dort das naheliegenderweise das Security-Geschäft.
Bei IBM Security, interessant.
Ja. Nvidia wollte ich noch kurz was dazu sagen, weil das doch ein bisschen außergewöhnlich ist.
Ich habe ein Thema, das würde ich ganz geschwind vorziehen, weil da sitzen wir noch so ein bisschen in dem Thema Systemhaus drin.
Ja.
Wobei wir es mit dem Christian Nerner schon fast wieder verlassen haben. Ja, wobei egal, ich sag das trotzdem kurz. Die ALSO hat ja bekannt gegeben, CANCOM AHP Enterprise Cloud einzuführen.
Mhm.
Das ist noch gar nicht so furchtbar lang her und wir haben über das Announcement gesprochen. Und tatsächlich habe ich
jetzt... Was heißt denn AHP eigentlich? Ich habe mal versucht, das rauszufinden. Weißt du es zufällig?
Ich komme nicht aus dem Allgäu, also insofern tut mir das schwer.
Ich glaube, es hat nichts mit Allgäuerisch zu tun, aber ich habe...
A konnte Allgäu heißen, H Hotter, P...
Außerdem ist es nicht Allgäu. Bayerisch-Schwaben, wenn überhaupt.
Ja, du kommst ja auch aus der Gegend.
Ich komme noch nicht aus der Gegend. Kommst du denn da drauf?
Aus dem Allgäu oder aus Bayerisch-Schwaben? Nee, du kommst ja aus Franken, du kommst ja noch ein Stück weiter.
Gebürtig bin ich Mittelfranke.
Ja, du bist ja noch ein Stück weiter.
Hab lange Zeit im Lechfeld gewohnt.
Richtig, du hast da mal gelebt.
Ja.
Nee, Mittelfranke bin ich ja auch gebürtig.
Tatsächlich?
Ja, tatsächlich, aus Erlangen, ja.
Ach, schau an.
Tatsächlich, aber ein bisschen weiter nordöstlich.
Wäre
das auch mal geklärt ist. Hätten wir noch nicht geklärt, was AHP heißt. Ja. Liebe Leser, wenn einer von euch das weiß oder einen Vorschlag hat. Ja,
ich hab geschaut auf der Webseite und überall, ob ich irgendwo mal eine Erklärung
kriege,
für was das eine Abkürzung ist, AHP. Ich habe es aber nirgendwo gefunden.
Auf jeden Fall digitalisiert sich die ALSO damit. Und ich hatte jetzt mit dem Rainer Schwitzki mal gesprochen drüber. Und der hat gesagt, das ist schon wirklich interessant. Die Umstellung geht total schleichend, man erkennt das gar nicht. Sie haben jetzt natürlich dann eine andere Office-Version, klar. Aber das ist dann halt ein anderes Office. Die Verzeichnisstrukturen sind so ein bisschen anders, aber wirklich unwesentlich. Und er sagt, du musst schon wirklich genau hinschauen, wo du da unterwegs bist, ob du schon da auf der Cloud bist oder was da ist. Also der war sehr, sehr angetan und es muss die Möglichkeiten, da zu arbeiten, deutlich flexibilisieren. Gerade Teamarbeit muss damit sensationell besser möglich sein, weil da so verschiedene Tools mitkommen, mit denen das gut geht, was früher sehr, sehr mühsam war.
Ja, und du kannst halt pro User auch festlegen, was er sehen kann und welche Software er zur Verfügung hat. Klar. Und du hast halt einen Arbeitsplatz dann sozusagen auch sehr schnell eingerichtet.
Ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Mhm. Und die Also ist von den Distributoren damit auch wirklich weit vorne, was eigene Erfahrung mit der Digitalisierung angeht. Die anderen reden drüber und die Also macht. Das ist auch was dem Schwitzgerecht recht wichtig war, zu sagen, ey, wir machen die Erfahrung selber. Wir können dann natürlich ganz anders beraten, Häuser, die damit umgehen.
Ja.
Also das ist auch gut, das war jetzt aus der Cancom-Perspektive. Cancom hat da einen großen Referenzkunden, wo sie die Geschichte einsetzen. Mhm. Das ist eine sehr interessante Sache.
Nvidia wollte ich noch kurz was dazu sagen. Nvidia kennen ja viele also aus dem Grafikkartenbereich und ich muss andersrum anfangen. Der Damian, der hat ja...
Das kommt wieder was mit Aktien.
Genau. Damian, so ein bisschen, ich würde nicht sagen ein Hobby von ihm, aber ist durchaus bekannt, dass er mit Aktien investiert, dass er viele Unternehmen...
Die er anlegt, ein seriöses Hobby, würde ich mal sagen.
Genau, und da er auch sich immer fleißig einliest und den Markt beobachtet und man ihn auch immer gut fragen kann, so diesem und jenen. Und als er noch mit uns gepodcastet hat, habe ich mir das immer so angehört und gedacht, eigentlich könnte ich mir auch mal so ein bisschen ein Portfolio anlegen, mir ein paar Aktien hier reinnehmen, was ich dann auch getan habe. Und ich habe unter anderem eine Aktie bei mir reingelegt von Nvidia. Und zwar deswegen, weil damals schon ein Stück weit angeklungen ist, dass Nvidia technologisch mittlerweile Chips produziert, die so schnell sind, so enorm hohe Rechenleistungen haben, dass man die in Zukunft für ganz spezielle Anwendungen verwenden kann und da Echtzeitanwendungen einfach immer wichtiger werden und extrem hohe Rechenleistungen auch immer gefordert werden, man sich aber nicht abhängig davon machen will, zwingend irgendwelche Supercomputer zu verwenden oder irgendwie anderes teures Zeug anzuschaffen oder Services, dann lege ich mir die mal rein. Jedenfalls haben die sich jetzt über die ganze Zeit prächtig entwickelt, diese Aktien. Und vorgestern, glaube ich, war es, 3 oder 4 Tage ist es her, schaue ich in der Früh in das Depot rein, denke mir, mich trifft der Schlag, hat die Nvidia-Aktie über Nacht um 30% zugelegt. 30%. Was ist passiert? Nvidia hat ein absolutes Rekordquartal hingelegt.
Die haben einen Wahnsinnsumsatzsprung gemacht. Aber unglaublich.
Ja, einen unglaublichen Sprung hingelegt. Also von wenn man nur mal, also um 120% alleine ist das Net Income gestiegen von letztem Jahr auf zu diesem Jahr. Das heißt, im vergangenen Jahr haben sie 246 Millionen gemacht in Q3, also nur in einem Quartal. Und in diesem Jahr sind es 542. Es ist unglaublich, was die für einen Sprung gemacht haben.
Die haben ja auch Umsatz von 1,3 Milliarden auf 2 Milliarden.
Auf 2 Milliarden also ist Umsatz gestiegen.
Phänomenal.
Und einer der Hauptgründe ist eben, dass Nvidia es sich sehr, sehr gut positioniert hat in diesem ganzen Automotive-Bereich. Mhm. Und zwar im Speziellen, was autonomes Fahren anbelangt. Also kooperieren sehr stark mit Tesla. Ich glaube, die komplette Rechnereinheit im Tesla ist von Nvidia entwickelt worden und findet dort Einzug. Das heißt, deren Systeme sind einfach in der Lage, aktuelle Verkehrssituationen, Umwelt schnell zu erfassen, zu analysieren, aufzubereiten. Und da brauchst du einfach eine schnelle Maschine. Und dieses Feld hat Nvidia ganz klar für sich erkannt. Und das ist unglaublich, wie sich dieses Unternehmen entwickelt hat. Finde ich mal ganz interessant. Das ist übrigens der Hadi Köhler ja hingegangen, genau. von Adobe. Also sollte man sich mal ein bisschen anschauen für alle, die sich so für das eine oder andere IT-Unternehmen interessieren. Und das ist reine Hardware oder zum Großteil Hardware, was sie machen. Ist schon auch viel Software mit dabei. Also die stellen natürlich auch die Software zur Verfügung, um diese ganzen Sachen dann analysieren zu können. Aber mal wieder ein schönes, positives Beispiel, wie auch so ein altgedientes Unternehmen aus der IT, wo man lange Zeit gesagt hat, ja komm, Grafikkarten interessiert doch echt keinen Menschen mehr.
Grafikkarten sind sie auch nicht.
Und das ist es eben schon lange nicht mehr. Genau. Aber viele Unternehmen gehen dann vor die Hunde.
Es ist interessant.
Die haben es geschafft.
Es ist interessant, wie AMD zum Beispiel diese Kurve niemals
nicht geschafft hat. Ganz genau. Also ein schöner Vergleich, AMD. Ja. Ja. Die ja wirklich da lange Zeit Mitbewerber waren. AMD und
bei Grafikkarten sind sie es ja immer noch.
Da sind sie immer noch.
Auch bei den anderen Geschichten eigentlich eher gar nicht.
Ja. AMD scheint aber da auch im Grafikkartenbereich, zumindest was ich so wahrnehme, mittlerweile auch abgehängt worden zu sein. Also AMD ist ein komisches Unternehmen. Die kriegen es irgendwie, ist nie die wirklich. Ist
irgendwie schwer gebacken.
Schwer gebacken. Ja. Ist nie was geworden, ne?
Und AMD hatte eine Zeit lang ja wirklich auch bei Prozessoren, also gut, das ist jetzt schon lange her, aber sie hatten immer mal wieder überragende Produkte.
Ja, absolut.
Aber niemals hat das richtig geklappt. Und wenn du heute mit PC-Herstellern sprichst, Gott, wie viel AMD-SKUs haben die noch? Ah, ganz wenig. Nische, vielleicht ein, zwei Modelle, der Rest ist alles Intel. Und die AMD-Modelle werden nicht häufig verkauft.
Ja, das stimmt. So, ich glaube, wir sind durch mit unseren Themen, Andreas.
Echt?
Ja.
Ich habe noch eins.
Was noch?
Ich habe noch eins.
Ah, doch, ich habe auch noch zwei.
Ich habe noch eins. Pass auf, wir
zwei
waren.
Zwei kleine Sachen.
Wir sind neulich in Nürnberg gewesen. Wie lange ist das jetzt in Nürnberg?
Das ist doch noch gar kein
Christkindlmarkt. In Nürnberg und haben
Bratwurst gegessen.
Zwei im Weckler. Zwei im Weckler. Mit einem Senf.
Genau.
Und zwar auf der IT Security.
Itza.
Auf der Itza. Ich bin das letzte Mal auf der Itza gewesen, ich glaube vor 5 Jahren oder sowas.
Mhm.
Und da war das eine recht okaye Messe, schon regional, die war deutlich gewachsen und machte schon irgendwie was her. Alter Schwede, haben die zugelegt.
Ja?
Ja, Wahnsinn.
Mhm.
Ich glaube, das waren zwei Messe, man sah das nicht so, man kriegt das nicht so mit, weil die Messehallen gingen so ineinander über.
Ja.
Riesengroße Messehallen, randvoll, große Stände, große Riesenstände von den Security-Distributoren, Riesenstände. Selbst die Also ist mit einem Security-Stand da gewesen. Bei denen ist das ja inzwischen schon ein relativ wichtiges Thema. Die sind tatsächlich auf der ITSA mit dem Messestand gewesen.
Mhm.
Das war rumsvoll, Hersteller, Systemhäuser, sehr viel Systemhäuser haben ausgestellt. Habe ich unter anderem gesprochen, die Teammix, die kommen ja auch aus Nürnberg, wo der Uwe Kannegießer hingegangen ist von der Ingram.
Ja, richtig, ja.
Mhm. Also es war eine wirklich tolle Veranstaltung, muss man echt sagen. Die ganze Branche war da, war so ein bisschen wie Klassentreffen, bloß gigantisch viel größer. Es waren sehr, sehr namhafte gewerbliche Endkunden da, sehr große, mit zum Teil mehreren Ansprechpartnern aus dem Security-Umfeld.
Mhm.
Alles, was Rang und Namen hatte, also es war wirklich richtig toll. Das war so wie früher mal die zu den Hochzeiten hier die Systems in München gewesen
ja,
ist.
Ja, ja, ja.
Mhm. Wo ja die ganze Thematik IT Security auch entstanden ist.
Mhm.
Also wirklich Respekt.
Mhm.
Da ist was richtig Tolles, sehr Professionelles, Großes entstanden. Große Nachfrage, es war rumsvoll. Wir waren am zweiten Tag da. Nächstes Jahr fahren wir garantiert einen Tag länger hin. Das heißt, ein Tag war eher knapp.
Okay.
Wir haben auch wahnsinnig viele Systemhausbesucher getroffen. Wir kannten unheimlich viele Leute. Es waren etliche aus dem Also Network da. Es war von dieser neuen Kooperation Kiwico einige Leute da. Es sind alle namhaften Security-Distributoren mit großen Ständen da gewesen. Aber echt der Hit.
Mhm.
Und wir hatten sehr, sehr interessante Gespräche. Genau. Das ist mir doch ein Anliegen, das mal loszuwerden. Aber da hat sich wirklich was sehr, sehr Tolles entwickelt.
Ich recherchiere gerade nebenher ein bisschen.
Weil so, ich jetzt sag ich, während du dann noch blätterst, sag ich, wir müssen natürlich dann noch die jüngste Übernahme von gestern Abend melden. Weil wenn wir das nicht tun, dann halten uns die Leute für komisch. Samsung kauft Harman.
Ach ja, richtig. Genau.
Samsung kauft
acht
Harman.
8 Milliarden, ne?
8 Milliarden. Harman macht 7 Milliarden Umsatz. Ich wäre geneigt zu sagen, hauptsächlich mit Autoradios, was aber so gar nicht stimmt. Die machen ja sehr viel überhaupt Hi-Fi-Equipment, auch High-Endiges. Die haben ja verschiedenste
JBL.
Hersteller gesammelt. Ist Bang & Olufsen, gehört das nicht auch dazu?
Nee, glaube ich nicht.
Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall.
Aber JBL gehört dazu.
JBL gehört dazu. AKG gehört dazu.
AKG, ja.
Das ist ein großer Deal und für Samsung ein großer Schritt Richtung Automobilindustrie.
Absolut.
Das, worüber wir eben im Zusammenhang mit Nvidia gesprochen haben.
Ja. Genau. Also wenn die versuchen auch jetzt einfach in die Autos reinzukommen. Ne?
Ja.
Merkt man schon, dass das wichtig wird.
Genau. Also große Übernahme und das ist auch zu beobachten, was da weiter passiert ist. Ist eine sehr interessante Geschichte. Genau. Okay, Christian, du wolltest noch was sagen.
Ja, Amazon Web Services ist ja so ein Unternehmensbereich von Amazon, den man gar nicht so richtig greifen kann. Also es gibt, jeder kennt vielleicht so die, oder jeder kennt sicherlich die Services. Viele große Konzerne nutzen ja auch die Services, ob Storage oder Rechner oder wie auch immer. Zalando und ähnliche lassen ja alles über die Amazon Cloud laufen. Und das Unternehmen merkt natürlich, dass auch wichtig ist, mal ein Stück weit ein Gesicht zu zeigen und anfassbar zu werden. Und da hat Amazon vor einiger Zeit sogenannte Pop-Up-Lofts ins Leben gerufen. Das gibt es in verschiedenen großen Städten. Die haben in den USA gestartet, glaube in San Francisco und New York. Und Berlin gibt es eins und Frankfurt. Und jetzt gibt es auch eins. In München gerade eins. Ist allerdings nur für relativ kurze Zeit geöffnet. Wahrscheinlich ist das einfach mal ein Test. Ist in der Brienner Straße, also tatsächlich mitten in München drin. Ist noch offen bis zum 25.11.
Noble Adresse übrigens.
Noble Adresse, ja, aber an Geld liegt ja da wahrscheinlich mal wieder nicht. Und da kann man mal hingehen. Das ist ja, wie so eine Art Open Space. Wann die ganzen Ansprechpartner sind da, man kann sich mit denen unterhalten, man kann sich die Lösungen mal vorführen lassen und zeigen lassen, sich mit anderen austauschen, haben interessante Vorträge zu den verschiedensten Themen dort laufen und ansonsten kann man da einfach auch nochmal einen Kaffee trinken.
Ja, ich wollte mir so ein paar Industrie 4.0 Geschichten anhören, aber ich habe es echt noch nicht geschafft. Ja.
Hast noch Zeit, wie gesagt, bis zum
ein bisschen läuft's noch.
Bis zum 25. November und ist immer Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr offen.
Das wird eng.
Und man kann auch Events drin machen im Übrigen. Also wenn das ein oder andere Unternehmen jetzt noch drüber nachdenkt, vielleicht noch eine Veranstaltung zu machen, dann kann man das da drin auch machen. Ja, sie haben dann abends auch auf.
Das ist
schöne Location übrigens von den Bildern her.
Das ist auch echt mal ein ganz interessantes Format. Ja. Wir sprechen ja nicht nur Amazon-Leute, sondern auch Third Party, so jede Menge Erfahrungsberichte gibt's auch und so.
Genau.
Das Programm sah recht interessant aus.
Genau. Ja, also sind auch genügend Partner mit da, die das Ganze auch unterstützen.
Genau, und einige Partner sind noch da.
Ja. Mhm. Ja. So, und dann habe ich endlich mal wieder was zu deinem Lieblingsunternehmen noch.
Mein Lieblingsunternehmen?
Ja, Konrad Elektronik.
Konrad Elektronik. Habe diesen Namen noch nie gehört.
man höre Folge 2 oder 3 von Channelcast. Ich glaube, das ist ganz, ganz in den Anfängen war das, ne?
Ja.
Eine Folge hieß, glaube ich, sogar irgendwas
mit Konrad
ja, Elektronik. Mit Konrad. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das war eine der ganz frühen Folgen.
Von Damian?
Nee, es kam schon von dir.
Scherz.
es bewegt sich etwas im deutschen Online-Business, was ich absolut erwähnenswert finde. Wir alle kennen ja Amazon Prime. 49 Euro derzeit, im nächsten Jahr kostet es dann 69, heben auch die Preise an, Bestandskunden haben noch ein Jahr Schutz. Und dann kannst du ja so viel bestellen, wie du möchtest, immer versandkostenfrei und hast außerdem weitere Services wie Musik, Filme und tausend andere Services, die du dann als Prime-Kunde noch genießen kannst. Bisher hatte ich immer so den Eindruck, hat kein anderer Online-Betreiber, Online-Anbieter irgendwie was dagegen gesetzt. Jetzt prescht hier Konrad ausgerechnet ein Stück weit vor als Elektronikhändler und der bietet jetzt auch tatsächlich für Privat- und insbesondere auch für Geschäftskunden eine sogenannte Tech-Flat an, wie er das nennt. Also auch die Möglichkeit, eine Versandkosten-Flatrate einmalig zu bezahlen und zwar in Höhe von 14,95 Euro, was ich jetzt wirklich nicht viel finde.
Nee.
Ja, 14,95 Euro und dann kannst du ein Jahr lang dir alles kostenfrei nach Hause liefern lassen von Konrad. Und ja. Geschäftskunden zahlen 40 Euro, also 39,95.
Das muss man dazu noch sagen. Auch sehr günstig.
Dann ist zum, da zählt dann beispielsweise auch dazu verlängertes Zahlungsziel um 30 Tage, Rückgaberecht verlängert und Langzeitgarantie von 36 Monaten. Also, was ich ein Stück weit damit sagen will, man wacht auf, man überlegt jetzt auch tatsächlich, was kann ich außer dem Preis meinen Kunden noch zusätzlich an Services bieten, um mich einfach interessant und lukrativ zu machen. Und ich finde das eine tolle Initiative und auch eine wichtige Initiative, um dort einfach mal, ich will nicht sagen, mit Amazon gleichzuziehen, aber das zumindest mal dem gewahr zu sein, dass es vielleicht nicht schlecht ist, sich da was zu überlegen und etwas anzubieten. Ja. Weil ich meine, was Amazon gelingt, kann am anderen auch gelingen. So ist es nun mal nicht. Die haben das nicht gepachtet.
Nein, absolut nicht.
Die haben das
absolut nicht gepachtet.
Muss man ein bisschen rechnen.
Genau.
Lieferung bei Wunsch, mit Wunschtermin haben sie natürlich auch noch und man kann verschiedene Zeitfenster wählen, wann man sich die Sachen liefern lassen möchte. Also finde ich toll. Also ich finde es immer sehr angenehm, wenn ein Unternehmen auch überlegt, wie kann ich es dem Kunden einfacher machen und wie biete ich ihm schöne Services an. Das war's, Andreas.
So, jetzt habe ich noch ein Thema.
Na dann.
Channelcast grüßt Günther Schiesel.
Ach ja, richtig. Wir grüßen
Günther Schiesel. Wir grüßen Günther Schiesel. Mit dem hatten wir nämlich gesprochen über die Ingram. Na klar, da arbeitet
er ja. Wir müssen ein bisschen weiter ausholen. Warum haben wir ihn getroffen? Weil wir eigentlich auf Einladung eines anderen Herrn dort war, und zwar von Dassau.
Christoph Dassau, der ja bei der Ingram Bereichsleiter mal gewesen ist für den Bereich Displays oder Visual. Digital Signage und Displays. Mhm. Der Christoph Dassau ist jetzt in Hamburg in der Firma seines Vaters.
Genau.
Die sind im Elektronikmarkt unterwegs.
Elektronische Bauteile
und Mechanik.
Und dort Value Add.
Distributor. Mhm. Und für die war gerade Großkampfwoche. Weil in München die Elektronika wieder stattgefunden hat. Alle zwei Jahre ist die Elektronika in München. Mhm. Elektronikmesse, ich glaube eine der größten, wahrscheinlich sogar weltweit.
Ich glaube ja.
Die füllen alle zwei Jahre das komplette Messegelände. Die Elektronika war früher im Wechsel mit der Systems. Mhm. Bei der Systems wurde man gierig, die Elektronika hat weitergemacht, die Elektronika blüht, die Systems
gibt schon lange nicht mehr.
Trifft sich jetzt in Nürnberg zur Security-Messe. Kleiner Seitenhieb an die Kollegen von der Messe München. Auf jeden Fall, Christophs Firma hat er ausgestellt auf der Elektronika. Und er hat dann am Rand der Messe so ein paar Leute eingeladen mit mehreren Ausstellern zusammen. Und wir sind da gewesen. Günther Schiesel war auch da. Mhm. Und mit dem haben wir dann gesprochen und wir hatten es natürlich von der Übernahme durch
die ominösen Chinesen. Also Günther Schiesel, für alle, die ihn nicht einordnen können oder nicht kennen,
genau,
ist bei der Ingram,
leitet den Bereich Broadline Distribution. Ja. Und da das den ganzen Bereich Produktmanagement. Und ich habe ja die steile These aufgestellt, dass mit der Übernahme wird nichts. Und er hat gesagt, die Übernahme geht über die Bühne. Und es gab ja diesen Termin 13. November. Und der 13. November ist gekommen und
ist gegangen.
Heute ist der 15. Es ist nicht passiert. Stattdessen gibt es einen neuen Termin. Und zwar der neue Termin ist der 15.12. Und das heißt ja, das geht dies Jahr noch über die Bühne. Ich bin nach wie vor skeptisch. Günther ist fest davon überzeugt, dass es über die Bühne geht. Und wir sind gespannt. Es hängt an einer chinesischen Regulierungsbehörde.
Genau, die Amis haben durchgewunken jetzt.
Die Amis haben durchgewunken. Das heißt, eine Hürde ist weg. Eine weitere besteht immer noch. Und zwar geht es anscheinend darum, ich habe kurz in diese Meldung mal reingeschaut, es geht anscheinend darum, dass die Übernahme ja nicht in chinesischen Yuan bezahlt wird, sondern in US-Dollar, und die müssen dann natürlich getauscht werden und transferiert werden, und da hängt's. Mhm. Ich bin gespannt, ob das passiert. Ich glaube ja erst, dass es passiert, wenn es passiert ist.
Ja, und viele fragen sich ja nach wie vor, warum die Chinesen in einen US-amerikanischen IT-Großdistributor investieren.
Ich habe da eine These zu.
Was wäre deine These?
Ich habe meine These. Meine These ist, dass ein großer, bis vor kurzem noch staatlicher Mischkonzern, der meines Erachtens nach einem Weg nach einer Zukunft sucht, also nach lukrativen Geschäften, wie man sich in Zukunft aufstellen könnte. Die experimentieren sehr viel, die sind bei verschiedenen Airlines eingestiegen, bei Hotels, bei Flughäfen. Und Geld ist da und man muss das Geld halt jetzt so anlegen, dass man irgendwann vernünftig in die Zukunft startet und dass man nicht das Schicksal erleidet, ich sage das ist so ein bisschen böse, großer DDR-Betriebe, die dann, die es dann nicht mehr gab,
Roboter. Also ich würde, ja, aber ich würde es nachvollziehen können und
ich kann das auch ja schon ein bisschen, ich kann das schon auch nachvollziehen. Bloß ich weiß nicht, ob die sich wirklich
also die Chinesen,
sind, was
die
das, ja, die was das bedeutet.
Die Chinesen engagieren sich bei KUKA. Die Chinesen,
ja, das sind aber andere Chinesen.
Ja, ja, die Chinesen, ja, natürlich sind es andere Chinesen. Die Chinesen engagieren sich bei Osram.
Ja, es gibt viele Chinesen.
Die Chinesen engagieren sich bei Schmidt-Bauer.
Ja,
sind noch andere Chinesen. Also Hochtechnologieunternehmen oder Unternehmen, die interessante Technologie bringen. Und dann haben wir hier so einen IT-Distributor. Mhm.
Genau. Ja, es gibt viele chinesische Unternehmen, die sich bei unterschiedlichsten Konzernen und großen und kleinen Unternehmen engagieren. Es gibt ja auch viele, die so bei Mittelständlern eingestiegen sind.
Ja, ja, natürlich, klar.
Und die dann, die sich das Ganze anschauen und im Großen und Ganzen nicht eingreifen und machen lassen. Also die Theorie ist, ich habe den Artikel mal verlinkt, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Also die Theorie ist, dass es in China sehr viele von diesen Großkonzernen gibt, die eigentlich für die echte Wirtschaft außerhalb Chinas viel zu unflexibel aufgestellt sind und die eigentlich neue Geschäftsfelder erschließen müssen, um zukunftsfähig zu sein, weil in China der Markt zunehmend härter wird. Mhm. Und in dem Zusammenhang würde ich das auch sehen, die experimentieren.
Ja, experimentieren vielleicht steckt da auch irgendwie...
experimentieren mit Geschäftsmodellen und die IT-Distribution generiert, also was die IT-Distribution schon tut, ist, die generiert unheimlich viel Cash.
Ja.
Also das ist da der große Vorteil. Das ist nicht der Profit, sondern tatsächlich ist das ein massiver Cash-Generator.
Ja, aber ich meine, es ist jetzt auch nicht die ausgefeilteste aller Distributionswege, die erfunden haben. Da gibt es, glaube ich, schon...
Nein, natürlich nicht.
Marktbereiche, die da deutlich weiter sind und das schon...
Ja, sicher.
Auch eher technischer unterwegs. Also ganz klar erschließt es mir noch nicht. Mein Gott, du hast Zugriff auf viele Lager, du hast Zugriff auf Transportkapazitäten, keine Ahnung, was
ja,
da alles noch,
ist
alles,
ja letztendlich,
alles noch
also zusammenhängt. Also irgendwo am Ende ist der ja ein Logistikkonzern dahinter.
Natürlich ist ein Logistikkonzern, klar.
Aber dass es da große Synergien geben soll, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, die experimentieren, die versuchen da einzusteigen und zu schauen, ob sie das Geschäft ausbauen können. Um so insgesamt für den ganzen Laden besseres Standing zu haben und einen Weg in die Zukunft. Ja. Hast du übrigens mitgekriegt, das ist ja auch ganz interessant, wo die Ingram von einem chinesischen Unternehmen übernommen werden soll, hat die also mit einem chinesischen Unternehmen mit vielen Niederlassungen in Asien eine Kooperation geschlossen.
Habe ich gelesen, ja.
Und jetzt schaue jetzt blitzartig mal nach.
Da geht's aber glaube ich, nur um ein Produkt, oder? War das?
Nee. Das war deutlich breiter angelegt. Innovix Distribution. In Singapur, Malaysia, Hongkong. So, und jetzt müsste ich anfangen, tiefer zu recherchieren, sonst kann ich nichts Vernünftiges erzählen. Ich habe es mir schon mal angeschaut, es ist ein relativ großes Unternehmen mit vielen Niederlassungen quer über Asien. Auch ein Distributor. Ähnlich aufgestellt, ähnliches Sortiment. Mhm. Wie die also. Mhm. Das heißt, man steckt da schon gegenseitig da die Claims ab und in dem Fall kooperiert man. Im anderen Fall ist es eine Übernahme. Aber die weltweite Ausbreitung ist schon deutlich auch bei der ISO zu sehen als Ziel.
Okay. So, ich glaube, wir haben es, oder?
So, jetzt läuft uns die Zeit, ist schon kurz vor 11. Hast du noch einen Pick, Christian?
Nee.
Du hast was ganz Albernes gehabt, wie man beim iPhone nachträglich die Klinkensteckerdose installiert.
Das war ja so ein Scherzvideo.
Ja, ich fand das
Pick drauf geführt.
Ich fand das witzig, du solltest das online stellen. Doch, liebe Leser, schaut euch das mal an. Das neue iPhone hat ja keinen Klinkenstecker mehr, das ist ja das Feature, habe ich verstanden. Ja. Und man kann den nachträglich einbauen mit Hilfe einer Bohrmaschine. Und es gibt da eine Do-it-yourself-Anleitung.
Genau.
Das zu machen, und Christian wird euch die präsentieren.
Na sicher.
Ja, bitte. Ja, hallo.
Okay.
Funktioniert 1A.
Dann. Das nächste Mal gibt's wieder Picks, da werde ich wieder was mitbringen. Jetzt war es einfach ein bisschen kurzfristig und mir fällt jetzt auch gerade spontan nichts ein, wahrscheinlich.
Hast du nicht
jetzt
irgendwas gekauft?
Doch, sicherlich. Jetzt, wenn ich unten dann gleich im Auto sitze, da fallen mir dann wahrscheinlich wieder 1000 Sachen ein, die man hätte vorstellen können.
Apropos Auto, das gebe ich jetzt hier mal noch zum Besten, wo wir gerade in dieser Pick-Phase sind. Ja. Wir sind ja neulich mal unterwegs gewesen und dann hat mir Christian das neue Auto seines Bruders vorgestellt, was soeben fertig geworden ist. Der restauriert amerikanische Oldtimer.
Sportwagen,
und das war eine Cobra.
Eine Cobra Shelby, ja.
Ja, Donnerwetter geht das ab.
Ja.
Rakete.
Ja, 8-Zylinder.
Also
da geht schon was.
Hubraum ist absolut nur durch Hubraum zu ersetzen. Also das fand ich schon echt gut. Ja.
Wir hatten dann aber keine Zeit mehr, eine Runde zu drehen, ne?
Nee, wir sind nur ganz kurz einmal um den Block gefahren. Und weiter haben wir es nicht geschafft.
Ach ja, einmal im Block sind wir gefahren.
Ja, ja, richtig, aber das war
schon beeindruckend. Ja.
Und das macht ja Geräusche, dieses Auto ist ja unfassbar.
Ja, die macht schon Spaß zu fahren, aber jetzt bei dem Wetter ist sie natürlich eingemottet und steht schön in der Garage, aber nächstes Jahr werde ich sie mir wieder holen für ein paar Wochen. Oder ja, für ein paar Wochen, wenn es geht.
Ja.
Wenn der Bruder wieder im Urlaub ist, dann ist mir eine gute Zeit, dass ich mir die dann schnapp.
Also das war durchaus ein interessantes Erlebnis.
Ja. Gut. Dann sagen wir auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch für die Zuschriften. Und wenn euch noch irgendwas einfällt, meldet euch einfach.
Genau.
Ansonsten sehen wir uns dann oder hören uns dann wieder.
Hören uns in Kürze.
In Kürze zur Channelcast Ausgabe 58. Macht es gut. Servus. Ciao.
Bis dahin. Tschüss.